Glück auf, meine Kumpel Omalocha. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Königsblau im Ohr. Heute mit der ersten Ausgabe in der Rückrunde nach der ja leider 2-0 Niederlage gegen Hamburg. Luca wie immer am Start. Wie geht's dir, mein Bester?
Ja, also die Stimmung könnte nach so einem Spiel natürlich besser sein, aber abgesehen davon geht's mir ganz gut. Wie geht's dir?
Auch, also alles läuft, aber Spiel natürlich. Ich habe mich gestern schon im Video richtig geärgert, weil man hat ja eigentlich gut gespielt, das ist ja das Traurige, ne? Man hat gut gespielt, die Statistiken zeigen ja auch am Ende, hatte man sogar mehr Expected Goals als Hamburg, aber letztendlich mal wieder die Abwehr. Wie oft haben wir die schon thematisiert hier in diesem Podcast, gerade auch in Kaminski und ja, nichts verbessert worden in der Pause. Wieder das gleiche Spiel wie in der Hinrunde.
Ja, es ist einfach extrem frustrierend, dass jeder die Fehler als Fan irgendwie erkennt, nur unsere Führungsetage dafür Ewigkeiten braucht. Also gefühlt haben sie es jetzt immer noch nicht so ganz verstanden. Wir sind jetzt mittlerweile 21 Tage vom Transferfensterstart entfernt. Heißt, man hatte 3 Wochen Zeit, mal irgendwie zumindest in die Gerüchteküche von Innenverteidigern zu kommen. Ist aber alles nicht passiert. Und ja, jetzt stehen wir halt da und haben gegen Hamburg wieder 2 extrem schlechte Verteidigungsleistungen bei den beiden Toren gesehen. Ja, aber gehen wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen mehr ins Detail.
Ja, absolut. Ja, lass uns direkt reinstarten, vielleicht mit dem Spiel. Ich kann mal so ein bisschen schreiben, wie ich das gesehen habe. Also ich fand die ersten 10 Minuten richtig stark von uns.
Ja.
Da haben wir die HSV-Spieler echt bis in tief in die eigene Hälfte reingedrängt und haben da quasi nur auf ein Tor gespielt, haben die sehr, sehr gestresst. Die konnten da gar nicht atmen. Und ja, die Bälle sind reingeflogen, per Ecke kamen viele, per Standardsituation. Mohr hat einen riesen Abschluss gemacht, der Torwart dann parieren konnte, aber die sind gar nicht ins Spiel gekommen. Das Einzige, was die gemacht haben, ist der lange Ball nach vorne, der dann sofort verloren ging. Und dann kam so ein Bruch hinein, wo dann diese Proteste der Fans gekommen ist mit den Tennisbällen und so weiter. War so ein bisschen so der Flow raus aus der Anfangsphase. Das hat den, glaube ich, richtig gut getan. Dann haben wir immer noch so, sag ich mal, 20 Minuten das Spiel halbwegs kontrolliert, würde ich sagen. Aber dieser permanente Druck ist ein bisschen abgefallen. Und dann war es ja auch sehr, sehr schnell, kam ja dann der Gegentreffer von Hamburg, wo die gefühlt das erste Mal vom Tor war. Aber da ging halt gar nichts. Sie sind halt rumgelaufen wie ein Hühnerhaufen. Und ich weiß nicht, ich begreife bis jetzt nicht, wie so ein Tor passieren kann. Also Kaminski ist überhaupt nirgendwo da. Ovejan und Mohr schaffen es nicht, die Flanke zu verhindern von der linken Seite. Brunner könnte auch einschieben und der am Ende blöd aussieht, ist der Kalasch, der da am wenigsten für kann. Selbst ein Fährmann hätte da gegebenenfalls noch irgendwie rausgehen können oder weiß ich nicht. Aber das war echt, das war nix.
Ja, also man muss da wirklich dazu sagen, der größte Fehler ist da für mich schon wieder Kaminski. Also es ist jedes Mal dasselbe mit ihm, dass er da sich so schlecht positioniert. Da muss Kalasch halt sich verschieben und den Spieler decken. Und dann also die nächste Problemstelle, wie du auch gerade schon gesagt hast mit Brunner, ich weiß nicht, wo der da hin wollte, wen er da decken wollte. Ist ja alles schön und gut, dass du da auch den weiten Ball nach ganz hinten verteidigen möchtest. Aber wenn du da einfach siehst, dass in der Mitte komplett frei, also da steht Ferrei, wirklich. Also ich weiß nicht, wie groß der ist, aber groß auf jeden Fall nicht. Vielleicht 1,70 oder so gefühlt.
Wenn überhaupt.
Das ist, ja, das ist wirklich
eher,
der Wahnsinn.
Da steht nur eine 6 davor.
Ja, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber es ist wirklich absolut unfassbar, dass da ein Kopfball von Ferrei zugelassen wird. Und ja, also einfach, das hat sich quasi von vorne bis hinten durchgezogen, von links von der Abwehrkette bis nach rechts. Nur Brunner hat sich daran eben gegenteilig angepasst und ist noch weiter nach rechts gegangen. Ja, keine Ahnung. Von allen extrem schlecht. Kalasch nehme ich so ein bisschen raus. Dann hat das, was er irgendwie versucht, hat schon Sinn gemacht, aber im Endeffekt, da war dann halt einfach ein Innenverteidiger zu wenig. Wenn du eine Dreierkette spielst, war das okay, aber wir haben halt keine Dreierkette gespielt.
Ja.
Und genau, dann, wie du auch gerade schon Fährmann ein bisschen angedeutet hast, ich weiß nicht, aber Mittlerweile bin ich auch fertig mit Fährmann. Ich halte es auch langsam nicht mehr aus. Ich hoffe, dass Müller da bald wieder ins Tor kommt, weil Fährmann für mich zwar keine absolut gestörten Fehler macht, aber der hat für mich auch wieder so eine Null-Bock-Attitude. Steht da am Tor, ja, okay, ist der Ball gerade reingegangen. Wirklich aufbäumen habe ich da auch nicht gesehen, bevor das Gegentor dann von Ferrei kam. Das sah irgendwie alles so lustlos aus, hatte ich irgendwie das Gefühl. Also ich habe da jetzt nicht gemerkt, dass er wirklich mit vollem Willen den Ball halten wollte. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, es gibt Keeper, die hätten den gehalten. Also der war auf jeden Fall nicht unhaltbar. Kein großer Vorwurf, aber es gibt Keeper, die hätten den gehalten. Und ich glaube, ein Heuer Fernandes hätte an dem Tag zum Beispiel so einen Ball auch gehalten. Der hatte nämlich einige gute Aktionen auch dabei, wo er dann einen Ball von uns an Pfosten lenkt. Ja, aber ich glaube auch, Marius Müller hätte aktuell deutlich bessere Leistungen im Tor. Deswegen mit Fährmann bin ich langsam fertig, mit Kaminski schon seit Wochen. Und ich hoffe einmal, dass wir in der Innenverteidigung nochmal nachlegen. Und ich glaube, Rechtsverteidiger kommen wir langsam auch überhaupt nicht mehr drum rum. Selbst wenn Brunner mal da ist,
Ja,
spielt er nicht gut. Also
also
das sind so die beiden Positionen, die unbedingt fehlen.
wir, vor allen Dingen ich, habe den Brunner ja sehr gelobt. Ich habe den echt als besten Rechtsverteidiger oder
Ja.
sogar Außenverteidiger der Liga habe ich den beschrieben vor der Saison. Bin ich immer noch der Meinung, ne, wenn wir den Brunner aus der Bundesliga bekommen, dann macht er die Seite zu in der zweiten Liga sowieso. Er ist das halt nicht mehr. Ich weiß es nicht, was mit ihm los ist. Er ist sowas von schwach jetzt schon über Monate lang und hat gar nichts mehr mit dem Brunner zu tun, den wir noch aus der ersten Liga kannten. Echt super enttäuscht von ihm. Bei Fährmann muss ich sagen, jetzt, ich will gar nicht so sagen, haltbar, nicht haltbar. Beim einen Gegentreffer hätte der von mir aus noch rauskommen können, ne, um den Ball runterzuholen oder oder wegzufausten. Was bei ihm mir aber auch richtig auf die Nerven geht, sind diese Abschläge, diese
Ja,
Abstöße,
das
die
auch.
dann ins Nirgendwo landen. Wenn du dem den Ball nach hinten passt, dann ist wirklich, du weißt nicht, wo der hinfliegt. Der kann 5 Meter nach vorne geschossen werden, aber alles ungewollt, alles so nach Zufall. Kann ins Seiten ausfliegen, kann, keine Ahnung, da ist gar kein Gefühl, wo man
Ja.
den Ball hinspielen will. Das ist überhaupt nicht. Gar kein Plan dahinter. Das ist einfach, der Ball wird einfach weggekloppt und irgendwo wird er schon landen, so.
Überhaupt nicht zielgerichtet und vom Gefühl her, bei jedem dritten Abschlag rutscht er auch einfach immer aus. Ich weiß auch nicht, was
Ja.
da los ist. Also das ist sowieso schon immer sein größtes Problem gewesen. Hat er in der Bundesliga ja so ein bisschen abstellen können, mittlerweile halt wieder nicht. Und
Ja.
ich bin halt einfach der Meinung, wenn du einen Marius Müller auf der Bank hast, der wirklich überragend war am Anfang der Saison, dann musst du da jetzt früher oder später leider Fährmann wieder aus dem Tor nehmen, weil er einfach nicht mehr der ist, den wir in der Bundesliga gesehen haben, wo er wirklich einer der Top-6-Keeper der Bundesliga war in der Rückrunde. Sondern er ist halt leider älter geworden und das merkst du halt auch einfach. Und er ist ein super Zweitkeeper in der zweiten Liga, keine Frage, aber ich sehe ihn einfach nicht mehr als Erstkeeper, vor allem nicht, wenn du so eine erstens jüngere und auch aktuell einfach bessere Alternative auf der Bank hast. Meinetwegen lass ihn jetzt nochmal ein Spiel spielen, aber früher oder später muss in der Saison für mich der Wechsel kommen. Also einerseits halte ich es einfach persönlich langsam nicht mehr aus, dass der Fährmann da hinten mit seinen weiten Bällen die irgendwo hinpölt. Zweitens ist mir die Ausstrahlung einfach nicht mehr so da, wie sie vorher mal war. Hier hat Marius Müller deutlich besser, hält auch mal einen unhaltbaren. Und ja, die Alternative ist einfach viel zu gut, gerade im Vergleich zu dem, was Fährmann bringt. Ist kein Totalausfall, aber es ist halt einfach frustrierend zu sehen, dass es viel besser hätte sein können im Tor aktuell.
Ich weiß halt nicht, wie fit der Müller ist und wie gut der gerade drauf ist. Aber wenn das der Müller ist aus der Hinrunde und wir kriegen den jetzt gerade auf den Platz, dann muss der für mich auch spielen.
Ja.
Und
Also
ja,
ich glaube,
keine
wenn er im
Ahnung.
Kader ist, dann muss er ja fit sein. Also normalerweise ist es ja bei Trainern so,
Der
dass die
saß ja auf
Spieler, die
der
bei
Bank,
80,
ja.
90% sind, nicht in Kader machen. Also eigentlich muss ein Spieler fit sein. Und vor allem, wenn es dann auf der Bank ein Spieler ist, im Tor, glaube ich, dass man da nicht einen halbfitten Spieler hinpackt, sondern würde man schon sagen, okay, wir haben auch noch einen Michael Langer, der sitzt hier seit 10 Jahren bei uns rum, dann kann er da auch nochmal sitzen. Ja.
Meinst du, der Fährmann wird gerade nervös, weil da hinten der Müller gerade in die Startelf drängt? Weil der hatte ja schon so oft auf Schalke diesen Torwartwechsel mitgemacht. Und ich hab so das Gefühl, in der Bundesliga, da hat er das einfach genossen, die Zeit, ne? Dann, als er für Schwolo reingekommen ist, er hatte ja auch nichts zu verlieren, aber jetzt hat er wieder diesen Platz quasi bei uns im Tor sicher. Er spielt auch jetzt für den nächsten Vertrag noch irgendwo, ne? Wenn er jetzt nochmal also der läuft ja 2015 aus, wenn er jetzt die Saison zu Ende spielt als Nummer 1, in die zweite Saison als Nummer 1 reingeht, dann hat er ja auch für sich, sage ich mal, noch Perspektive im Profigeschäft weiter Stammtorhüter zu sein. Und das kann natürlich sehr beschädigt werden, wenn jetzt ein Müller gerade deutlich besser vielleicht im Training performt, dann auch noch, man kennt ihn ja aus der Hinrunde, da hat er ja auch richtig gut gehalten. Meinst du, dass ihm das beschäftigt?
Also ich verstehe den Gedankengang, kann ich mir prinzipiell auch vorstellen. Nur ich weiß nicht, ob das wirklich Nervosität ist oder, also Nervosität vielleicht, aber ich glaube nicht, dass er jetzt so wirklich ja davon demotiviert. Also ich weiß nicht, also er wirkt auf mich irgendwie so ein bisschen lustlos teilweise einfach und nicht angespannt. Also nicht im Sinne von, er macht einen hektischen Fehler, sondern eher im Sinne von, er hat keinen Bock. So wirkt er irgendwie auf mich. Und das finde ich so komisch, weil eigentlich musst du, genau jetzt musst du ja extrem viel Bock haben, weil du deinen Platz ja behalten willst. Und genauso wirkt er eben nicht auf mich. Also es kann sein, dass er einfach vielleicht verträumt und verkopft ist, weil er eben genau diesen Gedankengang hat, okay, wenn ich einen Fehler baue, dann könnte ich eventuell rausfliegen aus dem Tor aktuell. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass er einfach so ein bisschen verträumt auf dem Platz ist und da den Gedanken immer hat, scheiße, jetzt keinen Fehler bauen und dann, oh, da kommt gerade der Ball, scheiße, ich bin nicht rausgelaufen. Das vielleicht, aber dass er wirklich so richtig, ja, also er wirkt einfach nicht so ein bisschen, weiß ich nicht, er wirkt einfach nicht wach genug, finde ich.
Okay. Ja, also, keine Ahnung, ich finde es immer schwierig, so Spieler, so Özil war ja immer das beste Beispiel, der bringt nicht diese Körpersprache mit. Letztendlich in
Ja.
seiner Top-Zeit hat er halt trotzdem immer performt, so. Weiß ich jetzt nicht, aber wo wir uns auf jeden
Vielleicht ist es auch
Fall
einfach nur ein
drauf.
Gefühl von mir, ich weiß es nicht, aber irgendwie
Ja.
er kommt mir nicht mehr so motiviert, so Freude am Spiel mäßig vor, wie er es in der Bundesliga war. Und da kannst du natürlich auch recht haben mit deinem Gedankengang, dass er da einfach befreit aufgespielt hat und jede Minute genossen hat. Das macht dann natürlich nochmal viel aus. Zweite Liga ist nochmal was anderes. Ich weiß nicht, kann schon sein. Also ist kein schlechter Gedanke.
Ja, schauen wir mal, wie es mit Fährmann weitergeht. Ob Müller dann nochmal ob wir den nochmal im Tor sehen. Ja, lass mal weiter mal mit dem Spiel. Genau, dann fand ich nach dem Gegentor, es wurde so irgendwie der Stecker gezogen. Dann ging bei
Ja.
uns wenig. Und fand beim zweiten Gegentor hat man. Beim ersten Gegentor war die Abwehr einfach wie ein Hühnerhaufen. Da hat halt keiner so die Zuordnung gehabt. Beim
Ja.
zweiten Gegentor fand ich, waren eigentlich alle Spieler gut positioniert. Da hat man halt einfach diese Tempounterschiede gemerkt. Da ist der Spieler vom HSV ja einfach durchgelaufen. Kaminski hat den Ball nochmal zum HSV-Spieler weggespitzelt so. Das war, glaube ich, auch, wäre er ein bisschen schneller gewesen, hätte da den Ball besser kontrollieren können. Wäre vielleicht auch ein bisschen beweglicher gewesen. Und dann, was ich sehr, sehr erschreckend fand, Dompe war das, ne, vom HSV, der hat dann hier den Brunner vernascht, ist dann dem auch weggelaufen da, über außen, bringt die Flanke rein. Und da waren eigentlich zwei HSV-Spieler, die beide hätten treffen können. Der Glatzel rutscht ja weg und dann trifft der Benesch so. Und das ist halt, weiß ich nicht, das ist. Und unsere Spieler waren auch da zu dritt in der Box, Seguin, Palasch und Kaminski und alle waren 2 Meter von beiden HSV-Spielern entfernt.
Ja, also die Defensive ist einfach aktuell wirklich, wie du gerade auch schon gesagt hast, nicht nur beim ersten Tor. Ich finde allgemein auch teilweise in Angriffssituationen wirken die einfach immer wie ein Hühnerhaufen, weil ich da irgendwie nicht so richtig die klare Anweisung, die klare Zuordnung sehe, weil auch einfach Kaminski viel zu langsam ist für diese Abwehr. Das funktioniert einfach nicht und das macht auch einfach alle anderen Verteidiger schlechter. Und da lasse ich mir auch nichts anderes erzählen. Ich glaube, auch ein Kalasch würde sogar noch besser spielen, wenn er einfach einen vernünftigen Nebenmann hätte. Also wenn dann Jens zum Beispiel spielen würde, ist natürlich unrealistisch in unserem Szenario, aber wenn es so wäre, dann würde auch ein Kalasch noch mal besser spielen, obwohl er schon gut ist. Und ja, es wird einfach Zeit, dass da ein anderer Innenverteidiger spielt. Zum Glück, muss man ja sagen, ist er gelb gesperrt jetzt. Deswegen sehen wir zumindest mal
Ja.
Baumgartel daneben. Ich hoffe, er macht es besser. Aber hoffentlich auch nicht so gut, dass sie denken, es reicht für die Saison, sondern dass da wirklich nochmal ein Innenverteidiger kommt. Weil Kaminski als erste oder zweite Option sehe ich trotzdem nicht. Also der darf auf keinen Fall der erste Einsatzspieler sein, wenn sich einer verletzt, und darf auch noch weniger unumstrittener Stammspieler sein. Ich halte das nicht mehr aus.
Ich hoffe ja wirklich, dass der Baumgartel ein richtig tolles Spiel macht und dass dann die Abwehr Kalasch und Baumgartel heißt. Und dass der
Ja, aber dann
Kamin.
stell dir vor, einer verletzt sich. Was ist dann? Dann ist wieder Kaminski da.
Ja, aber lass mich mal ausreden.
Okay.
Ich hoffe nämlich, dass die Klausel vom Kaminski nicht greift, dass der da nicht noch ein Jahr noch verlängert wird. Die ist ja an eine gewisse Anzahl an Spielen gebunden. Und wenn der dann verlängert wird, dann haben wir ihn auch im nächsten Jahr wieder in der Innenverteidigung stehen. Und das ist ja eigentlich das Jahr, wo wir dann hochgehen wollen. Dann hoffe ich, dass der Baumgartl zumindest jetzt in der Situation, wo wir quasi nur die Liga halten müssen, ne, weil da oben kann man ja jetzt wirklich nicht mehr sprechen, dass da was geht, dass dann die Abwehr aus Kalasch und Baumgartl irgendwie bestehen wird. Genau, dann haben wir ja das Gegentor geschluckt und dann mit dem Seitenwechsel wurde es besser, fand ich. Dann sind wir besser ins Spiel gekommen. HSV hat sich mehr aufs Verteidigen konzentriert, Konter gefahren, die aber nicht gut zu Ende gespielt. Haben wir auch relativ ordentlich verteidigt bekommen. HSV hatte noch zwischendurch irgendwo eine Chance gehabt, wo der Kalasch so auf der Linie geklärt hat. Da hätte es auch 3-0 stehen
Ja.
können. Aber wir hatten auch eine Menge Chancen zwischendurch gehabt. Also ein Ovian, der die Latte getroffen hat und auch den Pfosten. Ganz am Ende lassen wir noch den Pfosten getroffen. Waren auch noch ein Schallenberg hat einen super Schuss hingelegt, der ganz knapp, den habe ich im Winkel schon gesehen, ganz knapp am Tor vorbei war und viele Flanken, die reingeschlagen worden sind, die nicht verwertet worden sind. Deswegen, also eigentlich rein vom Spiel her wieder viele Chancen rausgespielt. Ich fand auch teilweise die Pässe, wie man die Chancen herausgespielt hat, auch gar nicht mal so schlecht. Seguin hat auch hier und da mal einen guten Pass gespielt. Wer ein bisschen untergetaucht ist, war Idrissi. Der ging ja auch zur Halbzeit dann runter, muss man ganz klar so sagen. Der war nicht so wirklich auf dem Platz da. Fand ich schade, weil der ja sehr, sehr gut eigentlich war. Ich fand, Mohr war sehr, sehr stark, so in den Zweikämpfen, aber im Passspiel nicht so gut. Der hat häufig dann den Fehlpass gespielt. Und wer ich sagen muss, der mich auch sehr, sehr enttäuscht hat, war Karaman. Dem ist echt auch wenig gelungen in dem Spiel. Terodde fand ich auch ist echt blass gewesen. Eke Top fand ich richtig gut. Der hat leider kein Tor oder sowas gemacht, aber der hat viele Bälle sich geholt, viel gewühlt vorne drin, viel gemacht. Ein oder anderen Standard auch rausgeholt, das war gut. Ja, ich glaube. Heke Top, Seguin, Kalasch sind so die drei Spieler, die vielleicht so Normalform hatten. Und der Rest war wirklich unter den Möglichkeiten. Ovian war offensiv gut, aber defensiv halt total schlecht.
Ja, ich fand, ich weiß nicht, wie du den gesehen hast, abgesehen auch von dem Schuss, den du schon angesprochen hast. Ich fand Scheinberg nach der Einwechslung noch ordentlich, der ist mir zumindest mal
Stimmt,
aufgefallen. Das
ja,
passiert
der war
sonst auch nicht
gut.
so oft. Klar, viel gefoult, aber das war auch seine Aufgabe, da einfach mal jetzt ein bisschen hinten für Ordnung zu sorgen und dann nicht jeden Ball durchgehen zu lassen. Und auch allgemein hat er, finde ich, teilweise sehr gute Zweikämpfe geführt, also hat mir auf jeden Fall gefallen. Da auch ein bisschen schade, dass er gesperrt ist jetzt für das nächste Spiel, wo er mal ein gutes Spiel gemacht hat. Auch wieder so ein bisschen bezeichnend für seine Saison leider. Der hatte ja dann auch nochmal eine andere Sperre, glaube ich, gehabt, war das, wo er dann auch wieder raus war, als er mal ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, ein bisschen schade. Mal gucken. Ich hoffe, dass er dann nach Lautern wieder weiterhin gut aufspielen kann, weil das hat mir wirklich gefallen. Wenn du dann mit Scheibenberg und Seguin hinten die beiden hast, dann kann das schon, glaube ich, ganz gut funktionieren. Idrissi fand ich leider auch sehr, ja, unauffällig, war leider nicht so im Spiel. Karaman hast du auch gesagt, gehe ich auch mit. Bei Mohr hat mich schon sehr frustriert, teilweise seine Pässe. Also, die fand ich wirklich sehr schlimm. Aber ich hatte ja generell mal so ein bisschen einen anderen Blick drauf, weil ich von Mohr einfach irgendwie sehr oft enttäuscht bin. Aber wo du recht hast, also ich fand so Interceptions-mäßig, also er hat viel gut vorhergesehen und da Bälle abgelaufen. Das fand ich auch ordentlich. Aber hat mir irgendwie im Gesamtpaket hat es mir jetzt nicht ausreichend gefallen, dass ich sagen würde, war ein guter Spieler, sondern war. Der ist so ein bisschen mitgeschwommen, hat hier gute Sachen, da schlechte Sachen gemacht, so ein bisschen unkonstant übers Spiel. Ja, vorne Torodde war wirklich wieder relativ unsichtbar, hat ein, zwei okay Situationen gehabt, aber nicht das, was man sich erhofft. Und ja, Keke Top gehe ich mit, war wieder einer der besten Spieler. Wenn der noch so ein bisschen mehr Erfahrung mit drin hat, wann er was machen muss, dann ist es der Wahnsinn. Also ich hoffe mal, dass da die Gerüchte stimmen, dass er wirklich nochmal jetzt in nächster Zeit eine richtige Vertragsverlängerung bekommt, weil das wäre auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für uns. Ja, Kalasch fand ich
Ja,
auch in
dieser Schalke
Ordnung.
Inside-Account auf
Genau,
Twitter hat
ja.
gesagt, dass im Frühjahr da die Gespräche anlaufen sollen. Würde mich
Ja.
auch mega freuen. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Das wäre halt wirklich perfekt. Also dann hätten wir da für die Zukunft auf jeden Fall endlich mal eine gute Vertragsverlängerung vollzogen, anstatt so einen
Ja.
Kaminski da nochmal mitzunehmen. Der ist auf
Wie
jeden Fall besser und klingt top.
fandst du Lattner, als er
Ich fand
reingekommen
ihn,
ist?
ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so sinnvoll, ihn einzuwechseln, weil Konter habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht gesehen. Das war mir ja auch klar. Also wenn du 2-0 hinten liegst, wie sollst du dann auf Konter spielen? Deswegen fand ich es jetzt nicht so sinnvoll. Aber ich fand dafür, was seine Aufgabe eigentlich war, hat das in Ordnung gemacht. Also ein, zwei gute Aktionen dabei gehabt. Einmal die Hackenablage. Habe ich mich gefragt, was ist jetzt passiert. Hat auch immer irgendwie gelernt, irgendwie mit dem Ball vernünzig umzugehen.
Jetzt
Hat
sogar
dann natürlich
zweimal
noch.
mit der Hacke abgelegt, ne? Einmal, wo
Ja.
der Brunner gefault worden ist, wo dann der gute Freistoß bei rumgekommen ist, und einmal, wo war das
Genau.
nochmal? Auch nochmal irgendeinen Schuss vorgelegt. Oder wo es dann nicht zum Abschluss gekommen ist. Und was ich krass fand, ist, wo der Seguin den geschickt hat, ne? Also erstmal der Pass von Seguin war richtig gut. Der hat auch häufig dann probiert, den Lassme zu suchen. Und der hat den Ball dann, oder der, da hat man nochmal die Speed dann gemerkt, wie weit der auf einmal vom HSV-Spieler weg war. Da hat er auch den Pfostenschuss, aber der hatte auch eine Aktion so an der Grundlinie, wo der mit seiner Geschwindigkeit schon 2 Meter vom HSV-Spieler weg war und der es trotzdem geschafft hat, der HSV-Spieler den mit seinem Körper so ein bisschen aus dem Tritt zu bringen, und
Ja.
der läuft mit dem Ball ins Aus. Da habe ich mir auch gedacht, so Junge,
Das ist das
uff.
ganz große Problem bei Lassme leider. Also der hat wirklich echt gute Ansätze. Also Tempo ist super. Erster Kontakt, schussmäßig ist eigentlich auch meistens gut. Deswegen, also der hat ja auch wieder den Pfosten getroffen. Das war echt nicht verkehrt. Heuer Fernandes war noch ein bisschen dran. Wenn er nicht ganz so gut rankommt, ist er sogar drin. Dann sieht es nochmal ganz anders aus. Aber man muss halt leider wirklich sagen, wenn ein Gegenspieler an Lassme dran ist, dann ist es vorbei. Also du musst wirklich Lassme so schicken, dass er Tempo aufnehmen kann, komplett durchrast und dann 3, 4 Meter Platz hat in alle Richtungen. Dann kann er damit vielleicht noch was anfangen. Aber sobald ein Gegenspieler vor ihm steht, dribbeln kriegt er nicht hin, leider. Ist er irgendwie, ich weiß nicht, ob er dafür einfach zu groß und nicht ballfestigt genug
Ja,
ist.
Keke
Ich weiß
Top
nicht,
ist ja
was das
auch
ist,
nicht viel
aber
kleiner, ne? Und ich fand
ja,
auch,
aber es gibt.
Keke Top zeigt halt als Spieler, der von der A-Jugend kommt, zeigt halt, wie man den Körper einsetzen muss, ne?
Ja.
Und da, das hat mich echt gefreut, so also wo ich den Spielen gesehen habe, so wie der dann den Körper, und das soll der so jetzt weitermachen. Der hat ja einen richtig guten Körper, man merkt ja, der hat viel trainiert. Ne? Auch damals schon in der A-Jugend, wo ich den ein, zwei Mal gesehen habe, auch am Schalke-Tag, da war der einfach so, im Vergleich zu den anderen Spielern sah der aus wie so ein Bodybuilder quasi.
Ja.
Und man merkt es ja auch, der kann im Profibereich auch den einen oder anderen schon wegdrängen. Und das muss er beibehalten, da. Weil der ist nicht der Schnellste so. Der ist schon, der ist beweglich, der kann auch mal einem Gegenspieler vorbeikommen. Hat man ja auch gesehen, wo der Freistoß rausgeholt hat. Aber der hat halt einen richtig guten Körper, den muss er immer einsetzen. Und da kann er sich auch noch richtig gut weiterentwickeln, wenn er weiß, wie man den am besten einsetzt. Aber hat er schon richtig gut gemacht und sollte eigentlich so ein Vorbild sein für so einen Lassme, der ja eigentlich schon ein paar Jahre im Profigeschäft hat, aber und auch einen guten Körper eigentlich. Aber der halt, der weiß nicht, wie man damit umgeht.
Ja, es gibt leider einfach wirklich ein paar Leute, die wissen halt nicht so ganz ihre Größe einzusetzen oder auch ihre breite Masse teilweise. Lassen wir es jetzt nicht ganz so breit gebaut, wie es ein Keke Top ist, aber der hat trotzdem einen ordentlichen Körper, also damit kann man eigentlich was
Auf jeden
anfangen.
Fall, ja.
Aber irgendwie ist er einfach, ich weiß nicht, in den Ballsituationen, der ist zu behäbig, der ist zu langsam da drin, obwohl er, was Körpergeschwindigkeit im Rennen ist, ja top, also wirklich unfassbar
Ja.
schnell. Aber sobald er halt mit dem Ball am Fuß was machen muss, dauert das alles zu lang. Das ist ähnlich wie bei Kaminski, der viel zu schnell hinten ist. Aber wenn er dann am Ball ist, super Pässe spielt, genauso ist es halt bei Lassme nur umgekehrt, dass er da dann immer zu lang braucht und auch die Bälle sonst wohin fliegen. Ja, da muss er sich wirklich einmal weiterentwickeln. Wenn er das hinkriegt, wäre er ein super Spieler für uns. Aber das ist halt wirklich eine Riesenbaustelle bei ihm und das merkst du einfach, dass er da noch Zeit brauchen wird. Und was ich daran auch nicht verstanden habe an der Lassme-Einwechslung, dass Keke Top dafür runtergeht und Terodde drauf geblieben ist.
Habe ich auch nicht verstanden.
Konnte ich nicht nachvollziehen, aber gut, wenn Gerards das so gesehen hat, dann muss man damit leben. Vielleicht war Keke Top platt, aber ich habe eigentlich nicht gesehen, dass er jetzt sonderlich abgefallen wäre. Und
Ja.
hätte ihn auf jeden Fall noch drauf gelassen. Aber ja, im Endeffekt sind wir leider nicht die Trainer und können es leider nicht beeinflussen.
Ich habe mal hier geguckt, so, ne, Live-Recherche, wie viel der Lastwagen eigentlich wiegt, ne? Lastwagen laut unserer Homepage, Schalke 04, steht drauf 95 Kilo. Ist richtig viel. Und
Ja.
Keke Top hat man verschiedene Quellen, aber zum Beispiel hier Bundesliga hat der mit 94 Kilo ist der drinne. Wenn man nach Google hat der 81 Kilo, aber ich glaube eher, das ist das Aktuellste. Wahrscheinlich nur aus der Jugend stammen diese 81 Kilo. Auch auf Wikipedia steht 81. Und hier zum Vergleichen Sebastian Polter 92. Also rein theoretisch wiegt der Lasme zumindest gleich viel wie ein Keke Top oder auch ein Polter, die ja auch richtige Berge sind, so, ne? Der bringt eigentlich genug Masse mit, um die auch einsetzen zu können. Und ich finde, der Lasme ist sogar noch, sieht athletischer aus als jetzt zum Beispiel ein Polter. Das heißt, der müsste ja
Ja.
noch mehr pure Muskelmasse eigentlich haben, ne? Weniger Fett, viel mehr Muskeln, so. Der schafft es halt irgendwie nicht, die einzusetzen.
Und wenn es Fett wäre statt Muskeln, dann kann er wenigstens seinen Körper in der Hinsicht einsetzen, dass er einfach mal so einen Spieler abdrängt oder so.
Ja,
Aber das macht
wenn.
er ja auch nicht. Also es ist weder das eine noch
Nee.
das andere. Und das ist einfach das große Problem, dass er mit dem Ball dann einfach nichts anzufangen weiß.
Ja, das ist. Verstehe ich nicht. Hoffentlich kriegt er das noch hin. Da würde ich zuerst gucken, ne? Wenn ich jetzt mit dem Lassme so arbeiten würde. Ich würde dem mal zeigen, wie man seinen Körper einsetzt als Stürmer, wie man damit arbeitet. Weil das bringt ihm ja auch was, wenn der den Leuten davonrennt, ne? Wenn die Leute den irgendwie stören und der kommt nicht in seine Endgeschwindigkeit, ist ja auch blöd. Aber wenn er
Ja,
mit dem
eben.
Körper die wegdrängen kann und dann seine Geschwindigkeit einsetzen kann, dann, ja, dann bringt das ja auch total was. Weil
Dann ist
eigentlich
der
ist.
Haaland. Also wirklich, wenn
Ja,
er noch die
wirklich.
Spieler wegdrehen kann, dann ist vorbei.
Weil das ist ja wirklich so. Ich habe ja auch mal Fußball gespielt und war ein sehr, sehr guter Dribbler. Aber weil ich so ein guter Dribbler war, bin ich immer an den Leuten vorbeigekommen. Aber was mich halt, ich war nicht der absolut schnellste, ich war jetzt kein Lasme oder so, ich war schon schneller als jetzt die Leute in der Kreisliga oder so. Aber wenn die mich dann bedrängt haben, wenn die dann den Körper eingesetzt haben, dann kommt man ins Schleudern und dann verlierst du da auch die Geschwindigkeit, weil du halt nicht mehr diese kraftvollen Schritte gehen kannst. Und für ihn wäre es halt richtig gut, wenn er mit dem Körper den Gegenspieler wegdrängen kann und dann richtig durchstarten kann mit seiner Geschwindigkeit und den dann quasi davonläuft, so wie ein Mbappé das macht. Jetzt nicht mit dem Körper, aber der Mbappé legt sich so den Ball vor, quasi erst den Gegner abschirmen, dann den Ball vorlegen und dann quasi
Ab dafür,
unbedrängt
ja.
durchlaufen, so, ja. Das müsste der hinkriegen, dann wäre der echt eine Waffe, so, aber ja, ich
Ja,
hoffe,
und
das
da muss man auch
wird.
wirklich mal sagen, da kann auch einfach mal von einem 5 Jahre jüngeren Keke Top was dazulernen,
Voll,
weil wirklich die
voll.
Gegner prallen an dem ab, der steht da wie ein
Ja.
Baum, das interessiert ihn überhaupt nicht, wenn da
Ja.
irgendwie auch ein Innenverteidiger ankommt und ihm den Ball wegnehmen will. Der steht da, ja, bumm, fällt einfach neben ihm um. Also gar keine
Aber
Chance, ihm den Ball abzunehmen.
das ist auch eine Sache. Ich war auch richtig gut im Ball halten, so, ne? Weil ich war immer im Jugendbereich, war ich da richtig gut drin. Ich war immer im älteren Jahrgang quasi mit in so einer Mannschaft und hab dann gegen Jüngere auch teilweise gespielt, die körperlich nicht so gut waren wie ich. Oder dann auch im Jugendbereich war ich immer körperlich mit einer der Besten, so weil ich auch zu der Zeit noch trainieren war und so weiter. Also im Gym und so hatte ich eigentlich immer so rein von der Statur war ich immer den anderen überlegen. Das Einzige, was du machen musst, ist den Arsch rauszumachen, wirklich. Den Arsch raus, und das macht der Keke Top. Arsch raus, dann und den Ball vor dir, die können gar nicht rankommen, wenn du einen guten Körper hast.
Ja.
Aber der Lassme macht das gar nicht. Der Lassme steht immer kerzengerade darum. Der setzt seinen Körper weder mit der Schulter irgendwie ein, noch mit dem Arsch, dass er den rausstreckt. Das ist einfach gar kein Einsatz in dem Sinne. Ich weiß nicht, ob der das nicht
Ja.
kann, ob der Angst hat, wie auch immer. Auch Kopfbälle geht der ganz komisch rein, so. Ich check das nicht. Du müsstest den eigentlich mal so nehmen, mal rausnehmen aus dem Training und dem die Basics irgendwie erklären, wie man mit so einem Körper, was der ja hat, wie man damit arbeitet, wie man damit umgeht.
Oder du lässt ihn mit einem Sumo-Ringer trainieren.
Ja, keine
Spezialtrainer.
Ahnung, aber Also, das ist ja auch nicht schwer, das ist ja keine Kunst, wenn man, wenn man so seinen Körper einsetzt, so, das muss man doch
Das muss trainierbar sein,
hinkriegen. Es ist ja
ja.
nicht so, dass du irgendwie was Technisches aufholen musst, wo du, sag ich mal, den Ball hochhalten musst. Dauert ja eine Weile, bis du den 100 Mal hochhalten kannst, ne? Wenn du
Oder
den
schwacher Fuß
davor,
trainieren oder so. Das ist alles
genau, wenn
schwieriger
du,
eigentlich.
ja, wenn du den davor einmal hochhalten konntest, dauert es halt, bis du den dann 100 Mal hochhalten kannst, ne? Aber so Körper, das ist ja, muss doch trainierbar sein, muss den Spieler das so einfach erklären, so, oder ich weiß nicht,
Ja.
ob denen das gar nicht auffällt, wie man sich verhält, oder ob man mit dem Spieler schon gesprochen hat, der es einfach nicht hinkriegt, aber ich check das nicht. Das ist so auffällig bei dem, weil der halt auch diesen Körper mitbringt. Und gerade die Leute, ich glaube, die jetzt zuhören oder zusehen, die selber Fußball gespielt haben und vielleicht auch guten Körper hatten, eine gute Statur hatten, die wissen auch, was ich meine. Das ist so das Basic im Fußball.
Ja, und was ich auch noch wirklich nicht verstehe, also du hast ja auch gerade schon ein bisschen erklärt, Größe und Breite und wie viel die wiegen und so weiter. Also eigentlich hat er ähnliche Attribute und Werte, mit denen er arbeiten kann wie Keke Top. Er ist jetzt vielleicht nicht ganz so breit, aber es ist wirklich auf einem ähnlichen Niveau. Die sind ungefähr gleich groß, ungefähr gleich schwer und eigentlich müsste er seinen Körper wenigstens halbwegs so einsetzen können wie Keke Top. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass er ihn so einsetzt, als wäre er ich. So einfach nur groß, aber
Ja.
nicht breit. So weißt du, er ist 2 Meter, aber ist halt nicht in die Breite so wie ein Keke Top. Aber eigentlich ist er das ja. Und deswegen verstehe ich nicht, warum der da versucht, den Ball abzuschirmen, als wäre er so wie ich, anstatt es so
Ja.
zu machen wie Keke Top, weil das ist ja ein bisschen unverständlich.
Keine Ahnung.
Und ja, da muss er wirklich einfach dran arbeiten. Und ich verstehe auch nicht, ob man da als Schalke da ihm nicht irgendwie Input geben kann, wie er daran arbeitet. Oder vielleicht macht man es und er kann sich umsetzen. Irgendwo muss ja das Problem
Ich
liegen.
verstehe es nicht, weil ich meine, die Gegenspieler von ihm sind halt auch breite Innenverteidiger teilweise, aber eben auch Außenverteidiger, die meistens nicht ganz so viel vorweisen können in der Hinsicht, weil der halt auch viel über außen dann geht. Und das war
Ja.
ja auch die Situation, ne? Ich weiß nicht, Haier oder so war das vom HSV, der den da weggedrängt hat. Ich kann hier auch mal Live-Recherche machen, was der Haier wiegt.
Auf jeden Fall weniger.
Ich weiß auch nicht jetzt, ob das der war, aber ich glaube, weil der war ja rechter Verteidiger, das war ja so eine Situation. Aber sagen wir jetzt einfach mal, der war es. Der wiegt 78 Kilo so. Und
Ja.
das ist halt komplett andere Gewichtsklasse. Ne? Im Boxen würdest du sagen, der Lassme ist Heavyweight und er wäre jetzt, sag ich nicht, Middleweight oder Heavyweight oder irgendwie auf jeden Fall mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Gewichtsklassen drunter. Ja,
Ja, bisschen
okay.
schade einfach. Da muss er noch dran arbeiten, aber ich denke mal,
Ja.
irgendwann wird es schon hoffentlich kommen. Aber hoffentlich nicht erst dann, wenn er bei Schalke den Vertrag nicht mehr hat, sondern bei einem neuen Verein. Sondern hoffentlich noch bei uns.
Weißt du,
Mal
was ich
schauen.
auch schade fand, dass der Castelle so spät gekommen ist? Den habe ich mir so gewünscht irgendwie.
Vor allem,
Hatte
wenn du
auch.
merkst, dass der Ball nicht rein will, dann wechsel doch früher den Torwart aus.
Ja, und der hatte so ein, zwei Aktionen gehabt, so. Ein bisschen übermotiviert, aber man hat schon so eine Geschwindigkeit bei ihm auch gesehen, so, ne? Der ist
Ja.
auch nicht so der Langsamste, oder?
Und du hast einfach gemerkt, dass er Bock hat und unbedingt
Ja.
zeigen wollte, dass er jetzt was hinkriegt. Wenn das funktioniert hätte, wäre natürlich überragend gewesen. Also stell dir mal vor, Aujan macht da irgendwie einen der beiden Alu-Treffer rein und dann
Ja.
muss Castell da nur noch irgendwie ein Ding machen. Dann webt
Ja,
es aber komplett bei einem
echt eine geile
2-2.
Geschichte gewesen. Der kommt ja aus der Landesliga, ne? Landesliga habe ich
Ja.
auch gekickt, so, also. Also und dann in der Arena spielen, treffen, wow, das wär echt eine Geschichte gewesen. War es aber nicht. Wir haben 2-0
Leider
verloren.
nicht.
Ja, lass mal das Spiel abhaken, auf die Tabelle vielleicht noch kommen. Hat sich nicht so viel getan. Wir sind auf dem 14. Tabellenplatz geblieben, weil glücklicherweise die Konkurrenz auch nicht gepunktet hat, außer Braunschweig. Und die haben jetzt dafür gesorgt, dass Hansa Rostock auf den 17. Tabellenplatz geflogen ist und Braunschweig quasi 3 Punkte hinter uns nur noch ist und damit zum 17. Tabellenplatz, der punktgleich ist mit Braunschweig mit 17 Punkten, auch da 3 Punkte auf uns zum direkten Abstiegsplatz. So, wir haben noch von der Tordifferenz glücklicherweise ein paar Tore Vorsprung. Das könnte man vielleicht sogar als einen Punkt noch werten, aber ist auch einholbar, also 6 zu minus 14, das ist ein Abstand von 8 Toren, kann man über den restlichen Saisonverlauf durchaus noch einholen.
spielen ja auch noch gegen die. Also das kann da auch schnell passieren, wenn die 3-0 auf
Ja.
einmal gegen uns gewinnen sollten, dann ist es ganz schnell nur noch -2 Unterschied.
Spielen vor allen Dingen nächsten Spieltag gegen Lautern, die auch noch hinter uns sind, einen Platz, die 2 Punkte hinter uns sind. Wenn die gewinnen würden, würden die an uns vorbeiziehen und wir würden richtig tief reinrutschen in den
Ja.
Abstiegssumpf. Osnabrück ist, glaube ich, ist weg. Also ich glaube nicht, dass sie da noch mal sich zurückmelden, aber wir haben jetzt 2 Plätze, die sehr, sehr nah an uns gekommen sind. Ja, wie schätzt du die Situation da ein im Abstiegskampf?
Also ich glaube auch, dass mit Osnabrück vorbei ist, dass die wieder runtergehen werden. Nur wir haben vor ein paar Wochen, also ich glaube so vor 5 Wochen oder so, da hatten die ja noch ungefähr gleich mit Osnabrück, haben wir auch gedacht, Braunschweig und Osnabrück wären schon absolute Absteiger und da können wir auf jeden Fall uns keine Sorgen mehr drum machen. Mittlerweile sind wir auch wieder nur 3 Punkte weg vom Abstieg und das ist wirklich extrem beängstigend, wenn man nicht sehen würde, was wir eigentlich für ein Spielermaterial haben und wie wir eigentlich auch aktuell spielen können, wenn wir einen guten Tag erwischen. Dann könnte man sich da theoretisch noch mehr Sorgen machen. Da muss man wirklich froh sein, dass wir uns da halbwegs gefangen haben, auch vom Mindset her, in den Testspielen auch gut gespielt haben. Ja, ich hoffe halt wirklich, dass wir da noch ein paar gute Transfers machen. Aber zurück zu deiner Frage. Ich muss wirklich sagen, bei Braunschweig habe ich nicht damit gerechnet, dass sie von jetzt auf gleich so schnell wieder hochkommen. Sondern ich habe die nicht abgeschrieben. Braunschweig ist wirklich ein Verein, wo man damit rechnen sollte, dass sie auf einmal nochmal eine Serie starten, aber dass sie wirklich so überragend jetzt spielen in den letzten Spielen und da die Punkte einfahren, hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell
Ich
klappt.
auch nicht.
Ja, aber mittlerweile muss man wirklich die komplett auf der Rechnung haben und die sind ja auch bald ein Gegner von uns. Da muss man auch wieder aufpassen, dass sie uns da nicht wieder 3 Punkte klauen, weil dann sind wir aktuell auf Gleichstand, wenn man das nächste Spiel rausrechnen würde, was da passiert.
Ja.
Und dann wird es ganz schwierig, vor allem wenn die dann nochmal die Tordifferenz aufholen sollten.
Ja.
Ja, Rostock, eigentlich auch ein Verein, wo man immer mit rechnen muss, dass sie nicht so tief unten drin sind. Da die können eigentlich auch 12., 13. in manchen Saisons werden. Und Lautern sowieso. Also bei Lautern habe ich eigentlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie im Abstiegskampf sind, sondern eher im Bereich 10 bis 12 landen. Deswegen, das wird auf jeden Fall noch eine längere Saison und ich hoffe, dass wir uns da über unsere Qualität trotzdem durchsetzen können.
Also Braunschweig jetzt auch eine Dreier-Siegesserie gestartet.
Ja,
Jetzt gerade
genau.
gegen den ersten Holstein Kiel besiegt. So haben auch im Winter interessante Transfers gemacht. Ne? Tower von uns ist hingewechselt. So bei uns kein oder ein Spiel hat mal gespielt hat. Wurde jetzt da auch nicht in die Stammformation gepackt, aber hat zumindest Spielzeit direkt im ersten Spiel bekommen.
Gefühlt jetzt schon mehr gespielt als bei uns.
Ja, genau. Also, das wird auch spannend. Rostock ist halt immer irgendwie ekelhaft, aber wenn ich mir so gucke, die haben schon sehr lange, also 3 Spiele in Folge verloren, dann 5 Spiele in Folge nicht gewonnen. Und dann haben die zwischenzeitlich Magdeburg mal geschlagen, aber dann auch irgendwie aus 10 Spielen irgendwie eins gewonnen und nicht richtig viele verloren. Halt auch nicht gut aus und Rostock spielt auch echt einen schlechten Fußball, aber die haben auch durchaus eine gewisse Qualität im Kader und Lautern verstehe ich gar nicht, wieso die da unten drinne sind. Die hatten eigentlich einen guten Saisonstart und jetzt aber seit 2, 4, 6, 7 Spielen nur Niederlagen. Haben die da
Ja.
zwischenzeitlich eigentlich den Trainer gewechselt? Was ist da los?
Kramotzes ist ja jetzt
Ach,
Trainer von
Kramotzes ist es
Lautern.
gekommen, stimmt,
Ja.
ja.
Und
Aber
das wird auf jeden Fall lustig werden am nächsten
ja.
Spieltag.
Genau, ich habe gelesen, Gramotzes, für ihn wird es auch schon echt lautern, so. Also, der ist ja gerade gekommen, stimmt. Ist schon krass. Ja, auf jeden Fall lautern gerade. Und nicht gut drauf, aber.
Aber der hat doch
Mal
auch ein Spiel
abwarten.
gewonnen, oder? Hat Kramotzes nicht irgendein Spiel gewonnen?
Ich glaube aber
Oder
im
irre ich mich?
Pokal, oder?
Das kann sein.
Weil hier in der
Hat
Liga.
er.
Ja, im
Der hat
Pokal
im
war das doch.
Pokal gegen Nürnberg. Ja, stimmt, stimmt,
Ja,
stimmt, stimmt.
genau. Ja, richtig krass so.
Und seitdem nur verloren bis auf Testspiel.
Ja. Da war da auch irgendwie eine Geschichte mit Beuth. Irgendwie gab es da auch Unruhe oder so. Dann musste der
Genau,
den
der ist
Verein
jetzt
wechseln.
gewechselt zu Waldhof Mannheim und da gab es dann nochmal Fanunruhen, weil die halt gefühlt zu jedem Verein eine Feindschaft haben.
Ja.
Und ja, gut, das ist jetzt aber nicht unser Thema. Ich glaube,
Ja.
was die da mit ihrem Hass schüren, das ist jetzt nicht für uns relevant. Aber der ist auf jeden Fall weg, also der kann uns kein Tor mehr drücken. Aber die haben natürlich trotzdem einiges an Qualität noch da. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon übergehen wollen zu Lautern oder ob wir erstmal noch ein bisschen über uns reden wollen.
Ja, also genau, wir reden noch kurz über uns. Letzte Frage zur Tabelle so. Oben die Situation würde mich von deine Meinung interessieren. Pauli mit 36 jetzt wieder auf Platz 1. Hamburg hat Boden gut gemacht. Was mich am meisten interessieren würde, Einschätzung zur Hertha. Kommen die noch mal oben ran?
Das finde ich ziemlich schwer zu sagen. Also die hatten ja jetzt nochmal ein eigentlich ganz gutes Spiel gegen Düsseldorf dabei. Haben ja auch geführt, hätten sie theoretisch gewinnen können. Ist nochmal ein Unentschieden geworden, ist jetzt nicht unfassbar schlecht. Ich meine, Düsseldorf ist auch ein guter Gegner. Weil da ist jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, wie sich das auswirken wird mit dem Tod von Kai Bernstein, der leider von uns gegangen ist. Auch an der Stelle nochmal Ruhe in Frieden wünscht man keinem. Und
Ja,
dann auch noch
total.
so ein Typ, der einfach Hertha wieder zu einem größeren Verein gemacht hat, auch wenn wir jetzt beide nicht die größten Hertha-Fans sind, trotzdem einfach extrem schade, sowas zu sehen. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie sich das genau auswirken wird. Man hat da auf jeden Fall gesehen, dass die Motivation da war, da für ihn auch natürlich jetzt zu kämpfen. Und da kann es auf jeden Fall sein, dass die nochmal weiter hochrutschen, weil Achter ist jetzt wirklich nicht so weit entfernt. Ich denke mal, Kiel,
Auch nur 6 Punkte mehr als wir geholt, ne? Also,
jetzt hör auf damit schon wieder.
ja, hätten, ne, sagen wir mal, hätten wir das Spiel gewonnen jetzt gegen HSV, wären wir drei
Ja.
Punkte auf Hertha dran, so.
Hätte, hätte, ja.
Ich meine nur so, das ist halt, wenn man bei Hertha von Aufstieg spricht, so, wären wir auch nicht so weit weg, so irgendwo, ne? Es ist
Ja,
halt.
also ich finde, das einzige Argument, um noch für Hertha aktuell Richtung Aufstieg schielen zu können, ist, dass einfach die Alternativen zwar da sind, aber ich sehe die alle nicht über die komplette Saison das so gut weiter fertig spielen. Ich denke mal, HSV wird sich noch auf die 2 schieben, früher oder
Ja,
später. Ich glaube nicht, dass Kiel da bleiben
Relegationsplatz ist
wird.
was für Hertha, so, ne? Sehe ich
Genau,
auch,
ja.
dass dass sie das schaffen können.
Ja, ich denke, Kiel wird noch weiter runterrutschen. Ich
Ja, glaube
weiß
ich
jetzt nicht, ob
auch.
die wirklich extrem tief sinken werden, aber ich glaube, die werden sich so im Bereich der 5, 6, 7 vielleicht einpendeln. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da Hertha eventuell nochmal Richtung Relegationsplatz rutscht. Düsseldorf ist ansonsten noch eine Option, die ich mir auch vorstellen kann.
Fürth.
Fürth ist natürlich auch möglich. Da muss man schauen, ob da die Qualität ausreicht. Aber die spielen echt guten Fußball aktuell. Kann auch gut sein. Ich denke mal, der Relegationsplatz wird sich ausmachen zwischen Fürth, Düsseldorf und Hertha. Es sei denn, Kiel wird es irgendwie über die Saison doch noch durchziehen. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Okay, dann ja, lass zum nächsten Thema kommen und das sind Transfers. Auf der einen Seite Chulinov, der jetzt, wenn die Folge draußen ist, morgen wird er wahrscheinlich schon vorgestellt werden. Hier
Hoffentlich,
muss
ja.
ich sagen, ich habe gestern ein Video gemacht, also ich habe heute ein Video gemacht, nehme am Sonntag auf, Sonntagabend, dass ich Informationen bekommen habe, dass Chulinov auf der Geschäftsstelle ist und da dann den Medizincheck macht. Und da wurde ich total angefeindet auf Twitter dafür, wo mir hier Leute haben mir so unterstellt, dass ich keine Ahnung hätte und was weiß ich nicht alles. Und haben sogar gesagt, dass das falsch ist, meine Information. Und danach haben auch die anderen Medien berichtet. Ich glaube, der Plätti hat das auch einen Tag davor berichtet. Ich habe aber gar nicht mit dem Plätti zu tun gehabt. Ich habe dir ja meine Quelle gerade noch gezeigt vor der
Ja, und
Aufnahme.
die Watz und die Bild hat es dann auch beides bestätigt, also.
Ja, und ich will ja auch nicht, ich will hier auch nicht irgendwie die Quelle jetzt irgendwie sagen oder so, weil man schützt ja auch irgendwo seine Quellen und so weiter. Und ich will nur sagen, dass wenn ich sowas sage, wenn ich mich so aus dem Fenster lehne, in der Vergangenheit immer recht hatte. Das war zum einen, oder immer, wenn ich was weiß, dann trifft das auch. Weil ich nicht irgendwie solche Fake-Gerüchte in die Welt setze. Und das hat damals, vielleicht kannst du dich erinnern, bei Reis gestimmt, wo der Trainer
Ja,
geworden ist dann
ja.
auf Schalke. Da hat zum Beispiel der Broski von Tedesco geredet. Da war, der war irgendwie so ein Auto oder sowas gesichtet worden ist. Da wurde er irgendwie von irgendeinem Fan oder so verarscht, so. Auch, also total scheiße, sowas hätte. Also finde ich auch total blöd und da war die Situation ein und ich wusste einen Tag vorher, das habe ich nicht, ich glaube, das habe ich nicht online gesagt, da wusste ich, dass der Kramer Trainer bei uns wird. Aber das durfte ich nicht berichten, aber da wusste ich das auch so einen Tag vorher. Und wenn ich da was weiß, dann trifft das auch in der Regel, weil Ich weiß, dass hier viele Leute zuhören und zuschauen und ich will jetzt auch nicht irgendwie anfangen, wenn du so lange hier so Content über Schalke machst, dann irgendwelche Fehlinformationen zu verbreiten, oder irgendwas zu spekulieren. Deswegen, also entweder wenn ich über News berichte und meine Meinung dazu sage, dann kommen die News von den ganzen Schalke-Reportern und so weiter. Und wenn ich mal was weiß über eigene Quellen, dann ist da auch was dran. Dann ist das nicht irgendwas Ausgedachtes oder irgendwas von einem anderen Journalisten oder so geklaut ist. Dann ist das wirklich eigene Information. So, du kannst ja auch nochmal bestätigen, dass das so gewesen ist. Und ja, dann, und
Ja.
das hat sich ja auch am Ende des Tages dann so herausgestellt, ne?
Es ist auch einfach total schwachsinnig. Warum solltest du jetzt auch anfangen, irgendwelche Fake-Informationen rauszubringen? Das würde dir vielleicht kurzfristig ein bisschen mehr
Das
Aufmerksamkeit
wird
geben,
voll
aber
den Ruf
danach,
zerstören,
ja
ja.
genau, und danach wäre dein Ruf halt komplett dahin und deswegen macht es auch überhaupt gar keinen Sinn. Und da finde ich es dann einfach auch persönlich ein bisschen lustig, dass da so viele Leute dann denken, die besseren Informationen zu haben und sagen, 100% stimmt es nicht. Im Endeffekt habt ihr gesehen, wer recht hat. Wenn auch die Zeitungen das berichten, sehe ich das als deutlich verlässlichere Quelle an als irgendwelche Leute auf Twitter. Und ja, spätestens dann in den nächsten Tagen wird man dann, denke ich, auch final nochmal sehen, dass Chodinov heute auch wirklich kommt und den Medizincheck absolviert hat. Ja, aber im Endeffekt, ich glaube, man sollte das auch alles nicht zu hoch hängen. Gibt viele Leute einfach, die nichts zu tun haben und
Ja.
denken, sie hätten viel zu sagen. Aber ja, im
Und ich
Endeffekt
habe nicht
muss man sich
mal
damit auch nicht
gesagt,
befassen.
dass der hundertprozentig
Ja.
wechselt. Ich habe nur gesagt, dass er gerade auf Schalke ist, dass er gesichtet worden ist. So im Titel hatte ich noch stehen, er macht den Medizincheck gerade. Ja, und das war's. So, ich hab nicht mal den Transfer schon bestätigt oder irgendwas. Ich habe nur die Information nicht bekommen, habe so weitergetragen und Leute haben gesagt, dass das falsch ist. Wo ich weiß, dass die einfach falsche Informationen gerade verbreiten, indem die mich dementieren sozusagen. So, also,
Ja.
ja, keine Ahnung. Ja, lass mal weitermachen. Aber Chulinov an sich, wie schätzen wir den Transfer ein? Wir haben ja schon öfter mal gesprochen über ihn, weil der halt schon
Ist ja schon ein
lange
langes
hier
Thema.
rumgegeistert ist, ja. Und deswegen, wo soll er überhaupt spielen? Fangen wir mal damit an.
Ja, die Frage ist natürlich ein bisschen schwieriger zu beantworten, wo der spielen soll. Aber prinzipiell, ich finde den Transfer gut. Also ich bin erstmal schon mal froh, dass wir überhaupt einen Transfer machen. Das ist schon mal das Erste. Wurde auch wirklich Zeit, dass dieser Kaugummi-Transfer endlich mal fertig wurde. Das hat sich wirklich extrem lang gezogen. Freue mich, dass er zurückkommt. Er verzichtet auf Gehalt. Ist ein Spieler, der auf jeden Fall auch sich nochmal zeigen will, erstens. Zweitens ist ihm Schalke sehr wichtig. Also ich denke mal, was das angeht, wird es auf jeden Fall nicht in der Einstellung mangeln. Wo er spielen soll, wird interessant zu sehen. Also ich persönlich würde einfach gerne mal wieder ein System mit Flügelspielern sehen. Ich denke mal, Gerards wird es wahrscheinlich nicht so spielen. Er wird wahrscheinlich es irgendwie anders lösen. Ich hoffe einfach ganz ehrlich, dass er nicht als Wingback spielt. Ansonsten ist mir jede Position recht, kann man alles ausprobieren. Aber linker Wingback
Sagen wir mal
wie gegen 1860
im
sollte nicht nochmal
aktuellen
passieren.
System, wenn er jetzt das System nicht verändert. Also für mich kommen sowieso nur zwei Systeme in Frage. Einmal dieses 3-5-2 von ihm und einmal das System, was er jetzt spielt. Wenn wir sagen, der bleibt bei der Viererkette, wo würdest du ihn am ehesten sehen?
Also prinzipiell, wir hatten ja da schon vor, ich glaube, 3, 4 Wochen drüber gesprochen, dass ich es wahrscheinlich, also ich bin da ja davon ausgegangen, wenn die wirklich Chulinov holen, dann wird es in Absprache mit Gerard so sein, dass er ihn auch wirklich einen Plan für ihn hat, ihn einsetzen möchte. Und da war ja meine Idee, dass ich mir vorstellen könnte, dass man das prinzipiell so löst, dass er nominell als Stürmer oder als Zehner aufgestellt wird. Und da bleibe ich auch bei, also vermutlich sogar eher Zehner und dann vielleicht ein Doppelsturm mit Kegi Top und Karaman, könnte ich mir jetzt aktuell gut vorstellen. Und dann eben die Position tauschen. Das ist nochmal einfacher, wenn es dann Lassme, Karaman und Chodinov wären, weil die alle drei relativ variabel einsetzbar sind, würde ich sagen. Dann kannst du den Chodinov über den Flügel kommen lassen. Über einen anderen Flügel kommt dann zum Beispiel der Lassme und im Sturm ist dann Karaman oder Top. Und so kannst du es einfach variabler gestalten. Und ich glaube, Gerards ist auch einfach einer, der offensiv sehr viel Fußballverstand hat und da auf jeden Fall seine Idee haben wird. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein bisschen freiere Spielräume dann vorne sein werden, dass er nominell vielleicht dann der Zehner ist, aber dann eben im Spiel auch oft auf die Flügel ausweicht, wie es ja auch ein Keke Top teilweise schon gemacht hat, der dann auch teilweise sogar sich nach hinten hat fallen lassen, jetzt gegen Hamburg. Und ich denke mal, so ein bisschen in die Richtung würde man ihn schon auf jeden Fall gut einsetzen können. Ob es dann wirklich jetzt der größte Bedarf für ihn war, weiß ich nicht, aber ich freue mich trotzdem, dass man die Gelegenheit dann nutzt und dann vielleicht einen Qualitätsspieler für die ungefähr 2,5 bis 3,5 Millionen Euro dann eventuell noch kaufen könnte. Ob wir das Geld dafür haben oder nicht, wird sich dann zeigen. Aber ich finde den Transfer prinzipiell trotzdem super, auch wenn wir definitiv defensiv erstmal noch da nachlegen müssen.
Da kommen wir auch gleich zu, da haben wir ein paar
Ja.
Spielerprofile für euch, haben ja versprochen, so ein kleines Shopping-Guide hier zu machen. Aber ich muss dir widersprechen, weil ich sehe den gar nicht auf der 10. Ich kann mir zwei Positionen vorstellen. Das ist einmal Stürmer, also ganz vorne, dann, weil er bringt ja eine gewisse Schnelligkeit mit, dass du den auch schicken kannst, für die Tiefe das ausnutzen kannst. Oder wo ich ihn sehe, wo auch zum Beispiel Mohr gespielt hat, der ja auch eher ein Außenbahnspieler ist, diese zentrale Position in der Raute, quasi was jetzt der
Das
Mohr
kann
oder
auch
der
sein.
Idrissi spielt, da sehe ich ihn am ehesten, weil der kann halt von da mit seinem Dribbling mal ein paar Leute aussteigen lassen und den Ball dann nach vorne treiben. Ist jetzt aber nicht so, dass der halt wie ein Wingback oder wie ein Außenverteidiger quasi die gesamte Linie verteidigen muss, sondern ist eher da auch, also mit am Verteidigen, aber schon Stück weit vorne und eher so der Spieler, der unterstützt. Da fällt jetzt so seine, sag ich mal, sein Defensivverhalten jetzt nicht so großartig auf, wie jetzt als klassischer Wingback, wo der die ganze Linie quasi verteidigen muss. Und jetzt, wenn er Fünferkette, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass der mit sehr, sehr offensiven Wingbacks spielen möchte und auf der einen Seite quasi Çurinov und auf der anderen Seite Ovejan. Beide nicht so defensiv stark sind, aber beide offensiv gut sind und dass er den Mörkin dann quasi mit in die Dreierkette dann runterzieht und da dann, weiß ich nicht, mit einem Kalasch oder einem ja, einem Kalasch in der Mitte und dann muss man gucken, Brunner, Kaminski oder Baumgartel dann den nächsten Innenverteidiger abgeben. Das könnte ich mir halt in der Fünferkette vorstellen.
Ja, also wenn er die Fünferkette auspackt, glaube ich auch, dass du da wahrscheinlich Mörkin wieder zwangsläufig in die Innenverteidigung packen musst, weil du einfach nicht genug Alternativen hast. Und dann abhängig davon, wie Baumgartel sich verkauft, wird dann wahrscheinlich Brunner oder Baumgartel eben der dritte Mann werden, weil Kalasch ist ja, denke ich mal, gesetzt. Ich finde die Idee aber eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil die du gerade gesagt hast mit Idrissi oder Mohr als Position. Habe ich gar nicht so richtig drüber nachgedacht, kann man wirklich probieren, weil Idrissi ja auch wirklich so ein offensiverer Achter einfach war. Ist auf jeden Fall auch eine Position, in der man ihm auf jeden Fall Freiräume schaffen könnte. Da vielleicht auch ein bisschen variabler, du dann einfach teilweise Positionen wechseln kannst. Und ja, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen gegnerabhängig, wo man ihn dann wirklich aufstellt. Manchmal könntest du offensiv sein. Wenn du mit Scheinberg und Seguin spielst, dann ist es wahrscheinlich genau richtig. Wenn du mit Seguin und Mohr spielst, könnte es schon wieder ein bisschen zu offensiv werden. Ich denke mal, es wird auch einfach teilweise gegnerabhängig sein, wie Gerard es dann wirklich lösen wird. Nur ich glaube, wo wir uns einig sind, ist auf jeden Fall, dass man in der Viererkette das mit Çurinov auf gar keinen Fall versuchen sollte, ihn da irgendwie auch nur ansatzweise als Außenverteidiger hinzustellen, weil das würde auf jeden Fall schief gehen. Das wäre defensiv ähnlich schwach wie Matriciani, auch wenn er offensiv dann seine Akzente vielleicht trotzdem irgendwie setzen kann. Wir brauchen defensiv immer ein bisschen mehr Klarheit und die haben wir aktuell schon nicht aufgrund von Kaminski und auch teilweise Aujans Aktion hinten. Und deswegen muss er auf jeden Fall schon eher eine Position zentraler haben, es sei denn, man stellt wirklich um auf die Fünferkette und geht dieses Risiko eben ein, hinten dann nur mit diesen drei Mann so wirklich nominell zu verteidigen. Ja, aber in der Viererkette sind wir uns, glaube ich, einig, dass er da auf jeden Fall nicht hinten spielen sollte.
Wie sieht es perspektivisch aus? Also sagen wir mal, wir gehen mal vom Guten aus. Also wirklich 2,5 oder 3,5 Millionen sind da im Gespräch als Kaufoption. Ich glaube, 3,5 Millionen werden wir uns nicht leisten können.
Ich glaube,
Ich
2,5
glaube.
wäre sogar realistisch, dass das vielleicht noch möglich wäre, aber 3,5 glaube ich auch auf gar keinen Fall dran. Also,
Ja,
das ist einfach
also
nochmal 1 Million zu viel.
Schallenberg, ja genau. Schallenberg hat ja 2 Millionen gekostet. Der war ja der Königstransfer, dann quasi ein Schallenberg. Und dann noch ein bisschen was drauf wäre jetzt der Çurinov.
Ja.
Wie Geld, oder? Also, was ich
Ja.
mich halt frage, ist, wie lange wird dann der anschließende Vertrag sein? Wie beim Ovejan dann 1,5 Saisons oder so? Wo der dann
Also dann
danach
ist es
ab.
Schwachsinn. Dann kannst du es auf
Ja.
jeden Fall vergessen. Das muss dann mindestens ein Dreijahresvertrag sein. Ansonsten kannst du es eigentlich schon
Eher sogar
vergessen.
4, 5 Jahresvertrag, wirklich,
Ja,
weil.
gehe ich mit. Aber es müssen dann mindestens 3 sein. Also wenn du wirklich 2,5
Ja.
Millionen bis 3,5 Millionen auf den Tisch legst und dann kriegst du Chuli noch für 2 Saisons, ja, herzlichen Glückwunsch. Dann spielt er vielleicht nochmal eine Saison und dann wechselt er für 1 Million weiter, weil wir einfach das Geld dann brauchen.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall Schwachsinn. Also es müssten dann schon mindestens 3 Jahre sein. Wenn es an mir gehen würde, natürlich auch mindestens 4, 5 Jahre, aber ich denke mal, 3 sind eher realistisch. Vielleicht 4, wenn man Glück hat.
Bau
Und
dem doch
auch
eine
nur.
Kaufoption wie der Ouedraogo für 20 Millionen oder 15 Millionen ein.
Ja.
So, dann ist das auch okay. Weiß ich nicht.
Oder
Wenn
eh
der
weg
halt,
wäre, wenn er die Qualität dann hätte, genau. Das wäre
ja,
völlig
wenn
in
er dann
Ordnung.
wirklich komplett durchstartet, dann kannst du den dann für die Summe verkaufen.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Also, der ist 23 Jahre alt, hat halt jetzt 1,5 Jahre kein Fußball mehr gespielt. Wird sich zeigen, wie der einschlägt. Aber falls er einschlägt und so spielt wie bei uns zum Ende und bei Stuttgart in der Vorbereitung, dann sind, glaube ich, 2,5 Millionen echt gut angelegtes Geld, oder?
Ja, dann ist es auf jeden Fall eine Chance, die du einfach sehr gut ausgenutzt hast. Und darauf bleibt einfach zu hoffen. Ich kann mir auch vorstellen, dass, wenn es eben diese 2,5 Millionen sind, man dann eventuell, auch wenn wir dann wirklich unbedingt noch Geld brauchen sollten, die dann vielleicht ziehen und Chulin auch direkt weiterverkaufen für vielleicht 5 Millionen, weil er einfach wieder extrem gut aufspielt. Aber dafür müsste er fast schon das Sancho vor 3 Jahren Rückrunde bei Dortmund, müsste er quasi jetzt bei uns spielen in der zweiten Liga, weil da muss einfach nochmal mehr zeigen, um dann auch wirklich so gefragt zu sein, dass du da dann nochmal 5 bis noch mehr Millionen gezahlt bekommst. Ich hoffe einfach darauf, dass er wirklich gut spielt, dass er einige Tore und Vorlagen machen kann. Wir ihn dann kaufen für hoffentlich 2,5 Millionen und er dann einfach nochmal ein, zwei richtig gute Saisons bei uns spielt, vielleicht mit uns aufsteigt im Optimalfall, und dann wird es auf jeden Fall ein super Spieler für uns, wo wir die Chance perfekt ausgenutzt hätten. Ja, das ist halt wirklich so die Frage, ob man da sich vielleicht einfach eine Baustelle aufmacht, die man gar nicht so richtig gebraucht hat, weil vom Prinzip her ist er ja eigentlich ein Flügelspieler, und das kannst du natürlich auch spielen mit einem Cavadagio oder mit einem Lasme, aber das ist halt einfach nicht Gerards System. Auch wenn ich persönlich es einfach immer am coolsten fand, mit Flügelspielern zu spielen, sehe ich einfach nicht, dass Gerards das aktuell machen würde, oder? Was meinst du?
Nee, ich glaube also wirklich, die zwei Systeme, die ich eben genannt habe, werden es am Ende werden. Kabadais finde ich auch interessant. Der hat ja auch eine Kaufoption, ne?
Ja.
Also quasi für den Gerrards passen die Spieler nicht so richtig. Es sei denn, er wird wirklich so mit Flügelspielern probieren. Aber wenn jetzt so ein Reis gerade Trainer wäre, der hätte ja sich einen Chulinov noch gewünscht, so am Anfang der
Ja.
Saison. Weil er ja wirklich diese Flügelspieler, die sind ja mit am wichtigsten für ihn in seinem System immer gewesen. Und da hast du wirklich zwei Flügelspieler jetzt, par excellence, so sag ich mal. Auch junge Talente, so, die noch entwicklungsfähig sind. Kabadai erst 19, der hat eine Kaufoption unter 1 Million, wenn wir in der zweiten Liga bleiben. Hättest du für, ja, dann. Vielleicht 3,5 Millionen hättest du zwei richtig starke Flügelspieler, die, oder was heißt stark? Kabadai ist ja jetzt nicht so richtig angekommen, aber zumindest sehr, sehr talentierte Flügelspieler, sage ich jetzt mal, die du die eine Zukunft haben werden. Und ja, wär auf jeden Fall interessanter, mit einem Flügelsystem dann irgendwann zu spielen. Was ich auch interessant finde, ist die Thematik mit dem Ouedraogo, ne? Wenn der auf einmal für viel Geld wechselt, dann kannst du halt auch diese Kaufoption dann am Ende ziehen, ne? Das ist,
Ja,
glaube
ich
ich,
weiß ja nicht,
auch.
wie viel Geld wirklich dann zurückfließt, aber ich hoffe halt auch, weil es ist ja wirklich, wenn er dann ins Ausland gehen sollte, zu einem großen Club, dann wäre es natürlich der Optimalfall, weil dann kriegst du da deine, ich glaube, 15 Millionen könnte man dann vielleicht wirklich sogar noch bekommen.
Ich habe bis zu 20 Millionen gelesen, ich habe aber auch schon 2, 3 Millionen oder sowas gelesen.
Ja,
Also
aber ich denke mal,
das
20 wären es
variiert
nicht.
total. Ja, muss man
Weil
mal
wir halt nicht
immer.
aufsteigen. Ich glaube, das wird
Ja.
das Problem, dass da nochmal ein paar flöten gehen. Aber ich denke mal, so 12 bis 15, wenn man ganz viel Glück hat, kann man da auf jeden Fall noch in den Bereich kommen.
Also ich bin zufrieden ab 10 Millionen plus, wenn es zweistellig wird. Weil das ist für die zweite Liga schon eine Menge Holz so.
Ja.
Und da kannst du wirklich dann mit diesem Verkauf dir den einen oder anderen Spieler noch verpflichten dann. Aber
Gehe
wenn
ich
man
mit.
guckt, wie klamm wir wirklich sind, so. Wenn wir jetzt gerade keinen mehr holen können, so quasi, oder man ist am Diskutieren, wer muss noch verkauft werden. Und die drehen das alles, irgendwie versuchen die das so hinzudrehen, dass du gerade mal so einen Spieler ausleihen kannst wie Chulinov, der auch noch auf Gehalt verzichtet. Ist schon sehr, sehr krass. Ja, dann lass vielleicht hier im Anschluss direkt zu unserem Shopping-Guide machen, an Calcio Berlin angelehnt. Aber wir machen das so, wir haben zwei Spieler im Fokus und zwei Spieler haben wir noch
Als Alternative.
quasi als Alternative, genau. Genauso hätte jeder quasi zwei Spieler. Du fängst an mit einem Ex-Schalker, den du auch schon mal hier im Podcast vorgestellt hast.
Genau, ist einfach quasi nochmal so ein bisschen aufgearbeitet, was wir alles schon mal erwähnt hatten, aber das ist wahrscheinlich schon wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil es ja alles schon wieder ein halbes Jahr her ist. Ich bleibe immer noch dabei, wir brauchen unbedingt einen Innenverteidiger und wir brauchen vor allem auch einen schnellen Innenverteidiger, der da eben nicht wie ein Kaminski über den Platz humpelt. Mittlerweile ist es wahrscheinlich schwieriger, ihn zu bekommen, als es noch im Sommer war. Ich sehe aber, die Chancen sind trotzdem immer noch vorhanden, wenn man sich ja wirklich bemüht und da auch nochmal eine gute Summe auf den Tisch legt. Spätestens dann eben im Sommer, wenn du, wie du auch gerade schon gesagt hast, mit den Ouédraogo-Millionen eventuell nochmal einkaufen kannst, wäre das wirklich der perfekte Spieler für uns, finde ich. Hört auf den Namen Phil Neumann, vielleicht haben sich einige schon gedacht bei Ex-Schalker und schnell gerade. Ist aktuell 26, das ist immer noch ein super Alter. Also der kann auf jeden Fall noch einige Jahre auf dem Niveau spielen, sich sogar vielleicht nochmal einen Ticken höher entwickeln. Also sein bestes Fußballeralter kommt ja sogar gerade erst noch. Und der wäre wirklich ein Traum, finde ich, für uns. Also wird natürlich schwierig, da Hannover von zu überzeugen, jetzt auch mitten in der Saison. Aber ich glaube, den Spieler kannst du schon noch locken. Also Schalke, er war hier schon mal. Ist auch allgemein einfach nochmal ein Ticken der größere Verein. Hannover ist auch schon groß, aber Schalke ist nochmal eine andere Liga. Zumindest von der Vereinsgröße leider. Also ist ja wirklich, was das angeht, wäre das ein super Spieler für uns. Ich glaube, den Spieler überzeugen geht. Den Verein zu überzeugen, da musst du wahrscheinlich schon mindestens 2 Millionen aktuell zahlen. Ob wir das im Winter machen, wird wahrscheinlich schwierig. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass man da vielleicht im Sommer, wo der dann auch nur noch ein Jahr Restvertrag hat, da dann eben das Geld von Ouédraogo hat, vielleicht sogar nur anderthalb nur noch zahlen muss, weil ein Jahr Restvertrag, wenn er dann nicht verlängern würde, weil er unbedingt zu uns will, wäre das natürlich super. Da muss man sich halt wirklich einfach bemühen. Das ist so ein Spieler, der die Qualität einfach nochmal extrem nach oben hebt, ähnlich wie auch Muslia, den wir ja schon im Sommer oft als Thema hatten, der jetzt in die Bundesliga wechselt, zu Freiburg, glaube ich, ne? Also da ist halt uns auch wieder ein super Spieler durch die Lappen gegangen, wo ich dabei bleibe, den hättest du bekommen können im Sommer. Ja, deswegen, ich hoffe, dass man da bei Phil Neumann vielleicht doch nochmal irgendwie reinkommt in Verhandlungen. Das wäre so der perfekte Spieler, finde ich nochmal aktuell für uns, der uns fehlt.
Phil Neumann übrigens für die Statistikliebhaber mit einer Topspeed unterwegs von 35,8
Der ist unfassbar schnell,
km/h.
ja.
Als Vergleichswert Brian Lassme Topspeed 35,97.
Ja,
Also nur
das
ein
ist
Hauch
fast gleich schnell.
langsamer als Lassme und das als Verteidiger. Und der neben der Schnelligkeit auch noch ein ordentlicher Verteidiger ist und noch Schalke-Vergangenheit hat. Da
Und sogar drei
wird's
Scorer diese Saison als Innenverteidiger. Ist auch nett, nimmt man auch mit.
voll, auf jeden Fall. Ne, ist klar schwierig in diesem Winter den zu holen, aber ich glaube, im Sommer sollten wir da mal
Ernst
nach.
machen.
Nachhören, ja, und da zusehen mit einem Jahr Restlaufzeit, dass man den da irgendwie zu uns holen kann und dass man da in der Innenverteidigung einen guten Mann und auch einen schnellen Mann holt.
Ja.
Dann habe ich einen Spieler mitgebracht, den ich sehr interessant finde, weil er ein unbeschriebenes Blatt ist. Und zwar Mohamed Chibi. Ist ein marokkanischer Nationalspieler, spielt aktuell in Marokko als Linksverteidiger. Im Turnier hat beide Spiele gespielt, ist gestartet, ist sehr offensiv stark, kann also beide Seiten spielen, ist nominell eigentlich ein Rechtsverteidiger, spielt aber aktuell links, sehr, sehr vielseitig. Einziges, was ich da sehe bei ihm, ist, dass er 31 Jahre alt ist, ist schon eher ein älterer Spieler. Wäre vielleicht was für zwei Jahre, ein Zweijahresvertrag. Spielt in Ägypten, hat einen Marktwert von 800.000. Hat auch, genauso wie Neumann, nächstes Jahr einen auslaufenden Vertrag. Wird hier sogar von ausgehen, vielleicht jetzt mit dem Turnier wird es schwieriger, aber auch so unter einer Million glaube ich schon, dass du den verpflichten kannst mit so einer Vertragslänge. Und gerade auf der Rechtsverteidigerposition suchen wir dringend jetzt jemanden, ne, der auch einen Brunner irgendwie entlasten kann.
Ja.
Eigentlich brauchen wir beides, einen Rechtsverteidiger und einen Innenverteidiger.
Wir brauchen wirklich beides. Also bin ich felsenfest der Meinung, also eigentlich auch bevor du einen Chulinov verpflichtest, musst du eigentlich diese beiden Positionen gelöst haben. Ist jetzt leider nicht so. Wir nehmen beide, glaube ich, Chulinov dankend an aktuell.
Ja.
Aber trotzdem sind das eigentlich die beiden Problemzonen, die du unbedingt hättest lösen sollen. Und ich hoffe, dass man zumindest noch eine davon schließt bis Transferschluss. Wenn wir wirklich gar keine der beiden Positionen lösen, habe ich wirklich ganz starke Bauchschmerzen für die Saison. Ja, aber da muss man wirklich sagen, da war Scout Cedric ein bisschen am Werk und hatte auch ein bisschen seine marokkanischen Wurzeln noch ein bisschen spielen
Ja.
lassen und den Spieler auszugraben. Finde ich aber
Ja.
auch ganz interessant. Ist jetzt natürlich nicht mehr extrem jung, aber ist natürlich ein Spieler, den man trotzdem aktuell gebrauchen könnte. Vor allem, wenn du bedenkst, dass sonst Matriciani immer die erste
Ja.
Alternative ist.
Er hat auf jeden Fall den Eye-Test bei mir bestanden. Ich habe den letzten zwei Spiele gesehen, habe da auch auf ihn geachtet, weil ich die anderen Spieler auch sehr, sehr gut kenne aus der Nationalmannschaft. Habe ich gar nicht in der Startelf gesehen. Also da hat man eigentlich andere Alternativen. Aber auch weil jetzt beispielsweise ein Masraoui gerade verletzt angereist ist, hat man auf der Linksverteidiger nicht mehr die meisten Alternativen und dann hat er da wahrscheinlich den Trainer am meisten überzeugt. Und das, was ich gesehen habe, war sehr, sehr gut. Schlägt auch gute Flanken, hat auch in Ägypten in 6 Spielen bis jetzt 3 Tore vorgelegt. Also eigentlich auch von den Werten her ein guter Mann, war jetzt auch nicht langsam oder so, war schon körperlich auch gut. Interessanter Mann, sagen wir mal so.
Ja.
Ja, und dann haben wir noch mal 2 Alternativen und da habe ich einfach geguckt, schnell müssen sie sein. Ja, weil das ist halt das Thema, was auch bei einem Brunner abgeht, aber auch bei einem Kaminski abgeht. Sind in der zweiten Liga geblieben, 2 interessante Leute. Der eine ist Ahmet Gülayen von Nürnberg. Da steht auf Transfermarkt leider nicht die Vertragslaufzeit, ist aber dieses Jahr erst gewechselt, von daher. Da wird er wahrscheinlich noch mindestens 2 Jahre Vertrag haben, kam von Wien. Und auch er mit einer ja, super Geschwindigkeit ist auch über 35, bei 35,3. Und dann habe ich hier noch Marvin Rittmüller von Braunschweig, die ja jetzt zuletzt auch gut performt haben. 12 Spiele gemacht, Rechtsverteidiger. Hier auch die letzten 3 Spiele alle 90 Minuten gemacht, wo die gewonnen haben. Und auch er ist unter den schnellsten Spielern mit dabei. Er ist der zweitschnellste Spieler der Liga mit sogar 36,13. Wahnsinnsgeschwindigkeit und Marktwert 400.000. Auch da läuft der Vertrag aus, 2025. Spielerprofil habe ich mir auch so ein bisschen angeguckt von ihm. Sehr, sehr gut im Tackling, also ähnlich wie ein Brunner. Schwächen hat er noch im Passspiel. Ja, 24 Jahre alt, auch nicht der Älteste, ne? Da kannst du den auch
Perspektivisch
aufbauen.
auf jeden Fall sogar noch mal besser.
Ja, und Gülayen auch 24 Jahre alt.
Ja.
Das sind alles Spieler, die voll im Saft sind, noch talentiert, die haben noch locker 5, 6 Jahre vor sich, wo die super Leistung bringen können, wo sie sich noch verbessern können sogar. Und da kann man auch in der Liga mal gucken, ne? Also so ein Rittmüller fände ich mal interessant. Den könntest du vielleicht auch, weiß ich nicht, was verlangt denn Braunschweig für so Spieler?
Ist halt die Frage, inwieweit die jetzt im Abstiegskampf jetzt auch so ein bisschen noch natürlich gegen uns Abstiegskampf
Ja.
uns entgegenkommen würden. Ich denke mal, du musst da schon was zahlen.
Ja.
Aber wenn du natürlich sagst, du möchtest perspektivisch jetzt auch einen Rechtsverteidiger haben, weil Brunner ja wahrscheinlich sogar seinen Vertrag auslaufen lässt, dann wäre es natürlich da auf jeden Fall sogar nochmal umso wichtiger, dass du dich da gut aufstellst, weil sonst hast du nur noch Kaminski sag ich schon, Matriciani für rechts und dann bist du wirklich komplett aufgeschmissen. Da könntest du natürlich einfach mal sagen, okay, wir investieren jetzt, weiß ich nicht, vielleicht kriegst du ihn für 750.000 oder so und holen da den Rittmüller von
Ja,
Braunschweig rüber. Schwächst auch nochmal Braunschweig.
ich glaube nicht mal so viel. Also ich kann mir vorstellen, 500.000 und du kriegst den Jungen. Weil sind wir mal ehrlich, der hat jetzt im nächsten Jahr den auslaufenden Vertrag. So, also 1,5 Jahre Vertrag hat er noch. Ferrei ist im Sommer für 750.000 gewechselt und der hat da richtig gescored in Braunschweig
Ah, das
damals,
war
ne?
eine Ausstiegsklausel, soweit ich weiß, oder?
Kann sein,
Also die hätten
aber
schon mehr zahlen müssen für den, bin ich mir ziemlich
okay.
sicher.
Okay, kann sein. Haben aber kein Spieler für mehr Geld als Ferrei verkauft. Die sind sogar alle ablösefrei gewechselt. Ich glaube nicht. Ich gehe mal im Jahr davor, was Braunschweig so für Spieler verlangt hat. Da ist ein Spieler für 50.000 gewechselt.
Ja, du hast schon recht. Also ich meine, die haben den jetzt ablösefrei geholt vor der Saison. Also
Ja.
theoretisch könnte man auch davon ausgehen, dass sie sagen, okay, jetzt einfach schon 1,5 Millionen Gewinn mitnehmen. Ist natürlich super. Vielleicht bleiben wir in der Liga, vielleicht nicht. Aber 500.000 da zumindest schon mal sicher zu haben, ist natürlich dann auf jeden Fall da, wenn du darauf guckst, natürlich super. Und der Startelfquote auch nur 33%. Das heißt, es ist jetzt nicht ein unumstrittener Stammspieler, der super wichtig für die ist. sondern einfach jetzt nur zuletzt ein bisschen besser reingekommen, würde ich mal sagen. Ja, wenn man da ernst machen würde, auf jeden Fall wären die, glaube ich, gesprächsbereit, weil die brauchen natürlich auch Geld.
Weil die haben seit 20, also 19, also 2021 haben die 800.000 für Spieler eingenommen, so.
Ja.
Da können die jetzt nicht für einen Spieler 1 Million oder sowas verlangen, so. Das ist. Auch davor haben die Abdullahi für 500.000 an Union verkauft, so, und auch alles ablösefrei. Das ist schon eine Menge für einen Braunschweig, wenn die von uns, sag ich mal, 500.000 kriegen,
Ja.
einen Spieler. Und für uns ist das ja auch eine Menge, ne? Wenn man so guckt, so, wir haben nicht so viel Geld, 500.000. Der hat Schwächen im Passspiel, so, ist zwar der zweitschnellste Spieler der Liga, aber ist auch ein guter Verteidiger, aber hat Schwächen im Passspiel. Wir wollen ja auch nach vorne spielen. Wir müssen den Jungen auch erstmal entwickeln. Aber ich glaube, so jemanden als Alternative zu einem Brunner zu haben, wäre schon ganz gut.
Ja, gehe ich mit. Also ist jetzt natürlich nicht die ultimative Top-Verpflichtung, aber es wäre einfach mal perspektivisch gesehen auch wieder ein Spieler, den du gebrauchen könntest. Und Aydin spielt ja jetzt auch zumindest wieder ein bisschen mehr eine Rolle aktuell. Deswegen, ich glaube nicht, dass man da jetzt die Leihe aktuell irgendwie beenden könnte. Deswegen brauchst du da auf jeden Fall eine Alternative. Und da kannst du dich auf jeden Fall natürlich mal in der zweiten Liga umgucken. Und da ist ein Ritmüller auf jeden Fall ein spannender Name. Vor allem, wenn du daran, wie gesagt, einfach denkst, dass Brunner eventuell weg sein könnte, wahrscheinlich sogar eher weg, als dass er bleiben wird.
Der
Dann
wird
brauchst du auf jeden
wechseln,
Fall
ja.
einen. Ja.
Kann mir nicht vorstellen, also auch von beiden Seiten. Also, wenn der so eine Saison bis zum Ende durchspielt, wie der jetzt gespielt hat, was will er dann, was wollen wir dann auch mit ihm so, ne? Der bringt
Ja.
offensiv nichts. Wenn er dann defensiv solche Schwierigkeiten hat, dann muss man, braucht er vielleicht auch mal einen Tapetenwechsel wieder, und dann ist es richtig, da sich von ihm zu trennen. Ja, dann lass gerne aufs nächste Spiel kommen, das Thema Transfers beenden. Ihr könnt übrigens auch, wenn ihr interessante Spielerprofile habt, die gerne mal reinschreiben, und auch, was ihr am Kader verändern würdet. Wir haben jetzt Innenverteidiger, Rechtsverteidiger als die Position gesehen, wo wir am dringendsten Bedarf haben. Genau, wir spielen jetzt gegen Lautern. Ich glaube, Lautern ist im Moment so ziemlich die beste Mannschaft, die wir spielen können, weil die in so einer riesen Krise sind und echt keinen guten Fußball spielen. Was meinst du?
Ja, ist ein guter Zeitpunkt auf jeden Fall gegen Lautern zu spielen. Ich hoffe einfach nur, dass da jetzt nicht so ein bisschen dieses typische Schalke-Ding nochmal zum Vorschein kommt. Normalerweise kriegen wir immer Gegentore von Ex-Schalkern. Und in dem Fall wäre es eben so, dass der fast schon größte Meme-Trainer der letzten Jahre, okay, hatten wir einige von, aber Gramotz war auf jeden Fall schon ein ziemliches Meme bei uns irgendwann, dass der uns jetzt eben auch nochmal da 3 Punkte kostet und dadurch auch mit Lautern nochmal mehr an uns ranrückt. Und ja, da habe ich so ein bisschen Respekt vor, dass man da vielleicht ein bisschen eingramotzt wird. Aber vom Prinzip her hast du recht, das Spiel kommt zu einem guten Zeitpunkt. Wir haben ja nicht schlecht gespielt gegen Hamburg, wir hatten sogar mehr Expected Goals. Wenn unsere Defensive nicht so furchtbar wäre, bin ich auch fest der Meinung, dass da ein Tor vorne reingerutscht wäre. Da war dann einfach nur irgendwann so ein bisschen der Wurm drin. Man hat so ein bisschen sich verkrampfen lassen, weil man einfach so frustriert davon war, dass man 2-0 hinten liegt und kein Ball reingeht. Deswegen, das Spiel hätte auch anders laufen können. Ich glaube, wenn das erste Tor nicht so gefallen wäre und da kompletter Freiraum gewesen wäre, wäre da mehr möglich gewesen. Unentschieden vielleicht oder sogar ein Sieg. Und ja, deswegen, ich glaube schon, dass wir eigentlich die Qualität haben. Wenn jetzt auch nochmal ein Chulli noch dazu kommt, vielleicht sogar in der Halbzeit spielen kann schon direkt und du dann mit Baumgarte statt Kaminski aufläufst, sehe ich da eigentlich schon gutes Material, um da gegen Lautern hoffentlich 3 Punkte einzufahren. Was sagst du?
Ja, ich glaube auch, dass wir die besiegen werden. Wenn ich mir jetzt aber so die Spiele seit Gramotzes nochmal angucke, auch wenn er jetzt wieder diskutiert wird und auch wenn er diesen Negativtrend in der Liga nicht aufhalten konnte, nicht merkt man schon. Also der Magdeburg war ja nicht mehr da, nicht da. Der ist ja zum Spiel gegen Nürnberg gekommen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dass er ja
Ja.
gewonnen hat im Pokal. Und dann ist er gegen Hertha reingestartet, wo der 1-2 verloren hat. Hat dann gegen Braunschweig 2-1 verloren und jetzt gegen Pauli 2-0 verloren. Pauli ist Erster. Braunschweig war gerade in dieser Phase. Die haben ja jetzt auch gegen Kiel gewonnen. Die sind gerade gut drauf. Und Hertha ist auch Hertha, ne? Und auch gegen Hertha und Braunschweig mit einem Torunterschied verloren. Auch jeweils getroffen. Und Pauli 2-0 verloren ist jetzt auch nicht, dass man sagt, die wurden komplett abgeschossen oder das waren richtig deutliche Spiele, die die da verloren haben. Und das war
Ja.
alles sehr, sehr eng. Und kann mir vorstellen, dass die Ergebnisse schlechter sind, als die tatsächlich spielen. Ich würde aber trotzdem auch davon ausgehen, dass wir die schlagen, weil halt HSV, wir waren ja besser wie der HSV, ne? Abwehr war halt schlecht, aber Mörkin kommt jetzt zurück, ne? Und der wird Riesenstabilität nochmal bringen. Ich hoffe, dass Brunner entweder in Form kommt oder dass wir da mal den Thunderslot irgendwie testen. Und dann hast du vielleicht neben dem Kalasch mit Baumgartl jemanden, der da vielleicht irgendwie funktioniert, der besser funktioniert als Kaminski zumindest. Und
Also
dann
schlechter kann
hättest
das nicht machen.
ja, und dann hättest du da zumindest mal eine ordentliche Viererkette. Und nach vorne sah es ja gut aus. Wenn du das dann wieder auf den Platz kriegst gegen einen schwächeren Gegner, dann solltest du da auch treffen. Auch wenn Gramotzes ja sehr, sehr defensiv denkender Trainer ist und auch da mit einer Fünferkette spielt. Die haben auch zum Beispiel Touré hinten drin, Elvedi und Tomiak. Das sind eigentlich drei richtig gute Innenverteidiger, wenn du mich
Ja.
fragst. Also gerade ein Touré, der von Frankfurt gekommen ist, da Europa League geholt hat. Elvedi ist ja auch lange Gladbach gewesen und Tomiak ist auch von uns nach da gegangen oder über Umwege nach da gegangen, auch Schalke Vergangenheit. Den habe ich auch schon für uns schon öfter mal auf dem Zettel gehabt. Also da kann ich mir vorstellen, dass wir uns da die Zähne zerbrechen werden, aber irgendwann, glaube ich, wird es dann klingeln.
Ja, also ich denke mal, es wird auf jeden Fall kein Spiel im Alleingang, dass du es einfach ganz lässig mitnimmst. Lautern hat einfach auch ein bisschen Qualität, muss man einfach ganz klar sagen. Auch mit dem Ragnar Ache vorne natürlich.
Boah, der ist
Aber
auch
ich gehe
so
da mit.
super. Aber der
Ja.
Gramotzes setzt nicht auf den, oder? Oder der hat den zuletzt auf die Bank getan? War der nicht fit, oder?
Da bin ich mir nicht ganz sicher, muss ich auch nochmal
Also letztes
nachgucken,
Spiel
aber
hat der auf
ja.
der Bank gespielt. Mal gegen Braunschweig gucken. Auch da hat er den Beuth eingesetzt. Hatsche auf der Bank. Weiß nicht,
Aber
ob
das
der
ist dann
noch.
wirklich krass. Also die haben ja Beuth jetzt sogar abgegeben und den dann einzusetzen vor Ache ist wirklich
Ja.
krass.
Weiß nicht, ob der Trainingsrückstand hat, aber jetzt hat er ja auch scheinbar die Vorbereitung mitgemacht, ne? Hat er wieder nicht auf den gesetzt? Keine Ahnung. Also den können die gerne abgeben und den könnten wir gerne im Sommer verpflichten, wenn die den nicht brauchen. Ich halt auch eine Menge
Also,
vornehmen.
ja, wir haben jetzt im Sturm nicht den größten Bedarf, aber so einen Spieler nehmen
Ja.
wir natürlich trotzdem gerne.
Ja, ich finde den cool, ich finde den gut. Ja, dann lass uns zur Aufstellung kommen. Ich würde tatsächlich bleiben bei der Aufstellung gegen HSV. Ich würde Mörkin für Ovejan reinbringen, Baumgartel für Kaminski zwangsweise. Bona würde ich tatsächlich noch mal eine Chance geben. Schallenberg ist ja gesperrt, ne?
Geht leider nicht, ja.
Würde ich Mittelfeld so lassen und vorne würde ich auch erstmal so lassen. Also Karaman, hoffe ich, ist wieder besser drauf. Terodde würde ich nochmal eine Chance geben für ein Spiel. Wenn er dann wieder unsichtbar ist, dann muss man da auch diskutieren. Aber ich fand eigentlich Terodde und Top hat gut harmoniert. Auch in der Vorbereitung. Vielleicht war HSV jetzt der ein schlechter Gegner, um das zu zeigen, aber vielleicht jetzt mit einem Gegner, der ein bisschen schwächer ist, vielleicht sieht man dann wieder den Terodde-Netzen. Wie würdest du
Ja,
reingehen?
denke ich auch. Also ich würde auf jeden Fall auch Terodde Top nochmal eine Chance geben. Die haben in der Vorbereitung wirklich extrem gut harmoniert und ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt auch gegen so einen Gegner wie Lautern nochmal ein bisschen einfacher fallen wird. Deswegen da auf jeden Fall in dem Spiel 100% nochmal eine Chance. Den danach muss man dann schauen, je nachdem wie es läuft, vielleicht sogar trotzdem nochmal eine Chance geben. Aber dann nach drei Spielen kann man auf jeden Fall diskutieren, falls dann wirklich immer noch nichts passiert vorne. Ansonsten würde ich auch eigentlich mitgehen. Mörken auf jeden Fall rein. Ja, Innenverteidigung Baumgartel ist eigentlich klar, stellt sich von alleine auf, wir haben ja keine andere Option. Van der Sloot würde ich auch erst im nächsten Spiel einsetzen, wenn Brunner wieder so schlecht ist. Also war jetzt kein komplett Schaden, aber war halt einfach nicht gut. Also höchstens im Viererbereich, wenn überhaupt.
Er hatte schon ein paar Fehler drin, also ich fand das schon sehr,
Ja.
sehr schlecht, aber
Vor
ja,
allem im
mach
ersten
ruhig weiter.
Gegentor bleibe ich dabei. Also
Ja.
weiß ich nicht, warum der da den luftleeren Raum verteidigt. Ist aber auch jetzt egal. Ich denke mal schon, dass er seinen besseren Part auf jeden Fall noch spielen kann. Da einfach nochmal die Chance geben. Genau, Scheinberg geht ja leider nicht. Ich würde zur zweiten Halbzeit gerne Scholinov schon direkt sehen, aber in der ersten Halbzeit würde ich noch dabei bleiben, dass du halt mit Idrissi und Mohr spielst. Genau. Ansonsten würde ich, glaube ich, auch so bleiben. Karaman auf der 10 ist klar. Und ich persönlich würde Müller reinpacken für Fährmann. Ich habe keinen Bock
Okay.
mehr. Ich will Müller drin haben, aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Ich denke trotzdem mit Fährmann spielen. Und das wird wahrscheinlich sogar sich noch ein paar Spiele ziehen, bis da irgendwann mal Müller wiederkommt.
Ja, ich glaube, also ich weiß halt nicht, wie fit Müller ist und ich glaube, so eine Verletzung ist eigentlich immer der beste Zeitpunkt, um einen Spieler zu wechseln. Letztendlich hat Fährmann ja auch die komplette Vorbereitung mit der Viererkette gespielt. Weiß ich nicht, wird das jetzt, also wenn du jetzt den Wechsel machst und es geht in die Hose, dann hast du beide Torhüter extrem geschwächt, weil Fährmann kannst du dann nicht mehr ins Tor setzen und wenn der Müller dann irgendwie nur einen Fehler macht, ja, dann hast du da richtig Diskussionen dann und das ist sehr, sehr gefährlich da. Also echt ein Spiel mit dem Feuer, so ob das gut geht oder nicht. Und sag ich mal, so ein Torwartwechsel, der irgendwie aufgrund einer Sperre ist oder aufgrund von einer Verletzung ist, der ist so natürlich und da gibt es dann nicht so diese Diskussion und da kannst du auch keinen Torwart verbrennen. Dann ist einfach, wenn der Torwart, der dann reinkommt, seine Sache gut macht, dann kannst du dem dann auch ganz harmonisch das Vertrauen dann weiter zusprechen. Und das fühlt sich, glaube ich, immer so am besten für mich an. Deswegen bleibe ich da.
Ja, ich glaube
Ja.
auch nicht, dass es passieren wird. Ich denke mal, es wird Fährmann spielen zu 95%, 100% eigentlich fast schon. Mir geht es nur danach. Also ich persönlich würde Müller aufstellen, aber ich verstehe auch, dass er es nicht macht, weil er hat gerade erst Fährmann eine Startelf-Garantie gegeben. Er wird sich auch einfach sich selber damit schwächen, wenn er jetzt auf einmal zurückrudert und sagt, ja, nee, ein Spiel gemacht, Müller kommt rein. Ich glaube es auch nicht, aber ich persönlich würde einfach gerne Müller wiedersehen. Denke mal, aber das wird sich auf jeden Fall noch ein bisschen ziehen und Fährmann wird auf jeden Fall noch einige Spiele machen.
Und Schulinov ist, glaube ich, wirklich was perspektivisch, dass er in die Startelf kommt. Ich glaube, der hat auch noch nicht den Saft dazu. Ne? Der ist jetzt mehr als ein Jahr, hat er kein Fußball gespielt. Der braucht, glaube ich, auch so ein bisschen Anlauf, vielleicht 3, 4, 5 Spiele, bis der dann 90 Minuten gehen kann.
Ja, aber ich glaube, 30, 45 Minuten könnte schon möglich sein mit den Trainingseinheiten, die jetzt kommen. Muss
Ja.
man schauen, ob es dann wirklich so viel wird. Aber ich denke, ein Kurzeinsatz wird auf jeden Fall mindestens sein.
Ich meine, der ist ja auch schon im Trainingsbetrieb die ganze Zeit gewesen, ne? Der ist ja
Ja.
jetzt nicht unfit, sage ich mal. Dem fehlt halt die Match-Fitness, ne? Die muss er sich jetzt erarbeiten.
Ja.
Ja, dann brauchen wir noch einen Tipp. Ich sag 2-0, ich sag Tore jeweils. Dicke Top und Terodde.
Ich sage 2-1. Ich glaube schon, dass da wieder irgendein Dusel hinten passieren wird. Aber ich glaube auch, dass wir gewinnen werden. Und ich sage, Terodde macht 1 und Karaman.
Okay, dann, Leute, folgt gerne rein in eurem Podcast-Player eures Vertrauens oder hier auf YouTube. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, vor allen Dingen auf Spotify. Weil das sehr, sehr wichtig ist, damit der Podcast ja, durch die Decke geht. Und
Ich glaube, wir müssen es mal am
wir,
Anfang sagen.
ja,
Leider zu spät.
nächstes Mal sagen wir das am Anfang.
Ja.
Aber für die treuesten Zuschauer, die richtig guten Supporter, die machen das natürlich auch zum Ende hin. Und ja, sehen uns dann nach Lautern wieder. Entweder wird es dann eine richtige Krisensitzung werden, dann sind wir total im Abstiegskampf.
Ja.
Oder aber
Aufatmen.
wir zeigen dann, dass wir das, was wir gegen HSV auch, also wie nennt man das, die guten Seiten, die wir gegen HSV gezeigt haben, dass das ein Ausrutscher war in der Abwehr und ich zeige, dass wir auch gegen oder eine Top-Mannschaft in der zweiten Liga einfach sind. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir raus und sehen uns dann nächste Woche wieder.
Genau, bis dahin, schöne Woche. Genießt den Chulinov-Transfer, der jetzt folgen wird, hoffentlich, oder der schon war, im besten Fall, wenn ihr die Folge seht. Genau, bis dahin, wir hören uns nächste Woche. Glück auf.
Ciao, ciao.